von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Seminar, was wir heute hier haben werden. Es geht ja um Jüngerschaft. Ich denke, das wissen alle, die jetzt hier sind. Die Aufgabenstellung ist für heute: Wie werde ich ein Jünger und wie mache ich Jünger? Das sind zwei verschiedene Dinge. Und weil wir hier heute Morgen in erster Linie dann Verantwortliche und Mitarbeiter haben, nicht ganz logisch, ziehe ich den zweiten Teil vor und mache heute Vormittag über, wie machen wir Jünger. Und dann am Nachmittag und am Abend, dann geht es ja, was ist eigentlich der Lebensstil eines Jüngers, wie werde ich ein Jünger? Normalerweise müsste es andersrum gehen, aber weil wir jetzt die Mitarbeiter und die Multiplikatoren haben, deswegen drehe ich das jetzt ein bisschen um. Ich will auch jetzt schon sagen, dass es zu dem gesamten Seminar hier ein Skript gibt, das man bestellen kann, wo wesentlich mehr dann drin ist, als was ich hier wahrscheinlich abdecken kann. Ich brauche wirklich besonders für Teil 3 und Teil 4 brauche ich die Weisheit des Heiligen Geistes, welche Dinge ich jetzt nehme und welche ich beiseite lassen muss. Weil normalerweise, das ist ein Seminar, das mache ich in 10 Teilen. Ja, und jetzt habe ich aber nur 5 Einheiten, also muss ich irgendwie komprimieren, aber es wird schon so sein, dass wir den roten Faden verstehen. Ja, Halleluja. Wer seine Bibel liest unter der Führung des Heiligen Geistes, der hat das schon entdeckt. Gott hat großartige Pläne mit seiner Gemeinde am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Wer seine Bibel nur liest unter der Inspiration des Heiligen Geistes, der sieht nur Verfolgung, Trübsal, Antichrist und alles Schlimme und alles Schreckliche. Und er verpasst das Beste. Zwar die herausforderndste Zeit für die Gemeinde ist die Zeit vor dem Kommen Jesu, aber gleichzeitig ist es auch die spannendste und fruchtbringendste Zeit, die die Gemeinde, abgesehen vom ersten Anfang in der Apostelgeschichte, haben kann. Gott hat gewaltige Pläne mit der Gemeinde und wer sich mit Gemeinde beschäftigt, weiß, dass sie heute zu weiten Teilen in einem Zustand ist, der weit weg ist vom Standard des Neuen Testamentes. Wenn wir das nicht uns eingestehen, dann sind wir blind. Das geistliche Niveau, die geistliche Klarheit, die geistliche Power, wie sie im Wort beschrieben ist, wird heute in europäischen Regionen nirgendwo erreicht. Aber die gute Botschaft ist, Gott ist dabei, die Gemeinde zu verändern. Gott ist dabei, die Gemeinde wiederherzustellen. Das, was am Anfang war, wird wiederkommen und jetzt auf globalem Level. Und eins der wesentlichen Elemente, die der Heilige Geist jetzt in dieser Zeit betont, was der Gemeinde bis jetzt im Großen und Ganzen gefehlt hat, das ist Jüngerschaft. Und mehr geistliche Leiter wachen auf und verstehen, wir können so nicht weitermachen. Es ist eine Illusion zu erwarten, wenn die Menschen Sonntag für Sonntag treu kommen, vielleicht auch noch irgendwie am Mittwoch zur Bibelstunde oder zum Hauskreis, dann wird das schon alles irgendwie werden und dann wachsen die und dann kommen die raus aus ihren geistlichen Kinderkrankheiten und ihren Abhängigkeiten und dann werden sie reife, mündige Christen. Das ist nicht so. Das ist auch gar nicht zu erwarten. Gestern haben wir das Beispiel gehabt von Jüngerschaft als Bild oder die Lehre, die Berufsausbildung als Bild für Jüngerschaft. Und da ist kein Betrieb, der erwartet, wir hatten das Beispiel mit dem Bäcker, da ist kein Betrieb, der erwartet, wenn der Lehrling nur 3 Jahre treu morgens kommt und in der Backstube rumsteht, am Ende weiß er, wie man die besten Torten backt und wie man Brot backt und alles. Das ist nicht so. Den muss man an die Hand nehmen und da fängt man ganz unten an und erklärt Schritt für Schritt alles, was zum Bäckerhandwerk dazugehört. Und dann kann man erwarten, ja jetzt wird er ein Bäcker werden und er versteht sein Handwerk. Es ist einfach eine Illusion zu denken, die Leute kommen treu zur Gemeinde und durch das Besuchen von Veranstaltungen wachsen sie und werden reif und stabil und stark. Es ist eine Illusion, das funktioniert so nicht. Ja? Und der Anspruch des Herrn an einen Nachfolger ist ja viel, viel höher als das, was ein Bäckerlehrling da lernen muss. Ja, wir lernen den Lebensstil des Reiches Gottes. Und den lernt man nicht aus der Bibel alleine und den lernt man auch nicht, indem man zu Hause sitzt und sich irgendwelche Lehren reinzieht, sondern man braucht ganz, ganz praktische Anleitung. Und die will ich heute geben hier. Ich will euch Motivation, Inspiration geben aber auch viel, viel Information. Und dann wissen wir, okay, da geht's lang und das ist, was Gott von uns will. Also, Jünger werden gemacht. Und zwar von Menschen. Wir machen Jünger. Jesus hat gesagt, geht hin, macht zu Jüngern. Nicht betet, dass Jünger irgendwie vom Himmel fallen und dass sie plötzlich auf einmal da sind und ihr wisst gar nicht, wo kommen die alle her, sondern wir haben etwas zu tun. Natürlich ist es die Gnade Gottes, die Menschen verändert und die Menschen motiviert und so weiter, aber sie brauchen praktische Anleitung. Anders wird es nicht funktionieren. So wie der Lehrling auch vom Gesellen an die Hand genommen wird und ihm wird Stück für Stück, Schritt für Schritt beigebracht, wie es funktioniert. Und diese Erkenntnis, dass das fehlte, dass wir das brauchen, die bricht sich jetzt Bahn. Wir beten schon sehr, sehr lange dafür, aber jetzt ist die Zeit, wo auf einmal mehr und mehr Gemeinden aufwachen, so wie eure Gemeinde, und sagen, wir brauchen dieses Thema. Ende des Monats bin ich in einer anderen Gemeinde, genau das Gleiche sagen. Wir brauchen dieses Thema. Wir merken, mit unseren Meetings alleine kommen wir nicht voran. Wir kommen an Grenzen und es fehlt uns etwas. Und das habe ich in so vielen Gesprächen erlebt mit Pastoren. Und leider sind sie dann, wenn sie verstehen, was ihnen fehlt und was die Antwort wäre für ihre Probleme, nicht immer bereit, dann diesen Schritt zu gehen und das zu integrieren in ihr Gemeindeprogramm. Aber so viele Pastoren jammern und sagen, wir haben ein großes Mitarbeiterproblem. Es fehlt im Kinderdienst, es fehlt hier und da und da. Und wir haben so viele Leute, die kommen sonntags, aber wir haben so wenig Leute, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben ein Mitarbeiterproblem. Und ich sage, nein, du hast kein Mitarbeiterproblem, du hast ein Jüngerschaftsproblem. Warum sind deine Leute nicht motiviert zu dienen? Weil sie niemals trainiert worden sind, Jünger zu sein. Weil Jünger wollen dienen. Jünger haben gelernt, es geht um Dienen, es geht um Hingabe, es geht um Gehorsam, es geht um sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen und nicht nur passiv am Sonntag sich berieseln zu lassen. Und dann erkläre ich, was Jüngerschaft ist und dass es viel Mühe ist, viel Arbeit ist, dass vor allen Dingen ein langer Prozess ist, dass es dauert, in Menschen zu investieren. Das geht nur auf der Ebene 1:1. Und wenn Sie dann hören, was das alles beinhaltet, dann kommt diese Antwort, ja, dafür habe ich keine Zeit. Ich sage, okay, jetzt jammerst du, dass alles an dir hängt und du musst alles machen. Und die Leute sind passiv und ich sage dir was, in 10 Jahren wirst du immer noch jammern. Hättest du aber mit Jüngerschaft begonnen vor 10 Jahren, hättest du heute eine große Schar von stabilen, verlässlichen, berechenbaren Leuten, auf die du dich verlassen kannst, denen du Verantwortung delegieren kannst und die vieles, vieles tragen in der Gemeinde, was du jetzt versuchst alleine zu tragen. Und sie verstehen nicht, ja, wie soll ich neben all dem Gemeindebetrieb, was ich jetzt mache, wie soll ich dann noch Jüngerschaft integrieren? Ja, ganz einfach. Tote Programme, die keine Frucht bringen, canceln. Alte Indianerweisheit, wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Und dann müssen Programme, die nicht funktionieren, die nichts bringen, die müssen gestrichen werden. Und dann haben wir Zeit für das Wesentliche. Und wir brauchen die Prioritäten Gottes für die Gemeinde. Eine neutestamentliche Gemeinde besteht aus Jüngern. Punkt. Nicht aus Gottesdienstbesuchern und Sympathisanten, sondern eine neutestamentliche Gemeinde besteht aus Jüngern. Das habe ich gestern versucht klarzumachen. Es geht Jesus um Jünger. Er ist nicht an Gläubigen interessiert, er ist nicht an Gottesdienstbesuchern interessiert, er ist nicht an Mitarbeitern interessiert, er ist an Jüngern interessiert. Jünger werden mitarbeiten, Jünger werden Gottesdienste besuchen, Jünger sind aktiv, ja, aber sie haben eine bestimmte Art von Verbindung und Beziehung zum Herrn, die vielen anderen, die sich auch gläubig nehmen, vollkommen abgeht. Und diese Qualität von Lebensstil kommt eben nicht von alleine, sondern das muss von uns anvisiert werden, das muss von uns gewollt werden und wir müssen in unserem Plan, in unserem Zeitmanagement als Mitarbeiter, als Leiter, als Älteste, müssen Raum machen für diese Sache von Jüngerschaft. Die ist sehr zeitintensiv, aber es bringt so viel Lohn und Segen. Zu sehen, wie Menschen, die schwach waren, die gebunden waren an alle möglichen Dinge und Sünden dieser Welt, wie sie frei werden und wie sie in diese Beziehung des Vertrauens und der Sicherheit zum Herrn kommen und wie sie dann anfangen, Frucht zu bringen und wie sie anfangen, etwas zu bekommen vom Herrn für andere und wie sie wechseln das Lager von Problem Gottes zu Antwort Gottes. Halleluja. Und so viele Gläubige sind Teil des Problems Gottes. Und so wenige sind Teil der Antwort Gottes auf diese Probleme. Und die Gemeinde soll ja eine Antwort sein für die Welt. Die Gemeinde soll ja, oh vielen Dank, die Gemeinde soll ja ein Ort der Heilung, der Befreiung, der Wiederherstellung sein für die vielen kaputten Menschen, die geschunden sind und geplagt sind vom Teufel, die dämonisch gebunden sind, die verletzt sind, die verwundet sind, die voller Schmerzen sind, die ohne Plan und Hoffnung sind. Die Gemeinde soll ja ein Ort der Heilung sein, der Wiederherstellung. Aber das geht nur, wenn da schon Menschen sind, die durch diesen Prozess gegangen sind und die wissen, wie sie andere da hineinführen können. Und vor Mitarbeiterschaft kommt Jüngerschaft. Oder Mitarbeiterschaft erwächst aus Jüngerschaft. Und das ist der Prozess, dem wir uns stellen wollen. Halleluja. Und wir sehen, wenn wir Gemeinde studieren im Neuen Testament, die hatten eine vollkommen andere Sichtweise als das Gros der Gemeinden heute. Sie haben nicht gesagt, wir bieten ein interessantes, spannendes, abwechslungsreiches Programm am Sonntagmorgen und wir geben uns alle Mühe, das noch interessanter und abwechslungsreicher zu machen als die Nachbargemeinde, damit die zu uns kommen und nicht dahin kommen. Und da lassen wir uns viel einfallen mit Nebelmaschine und das Neueste sind jetzt Konfettikanonen und viel Brimborium und viel eingespielte Videos und viel kurzweilige Interviews und so weiter. Bloß keine langen Predigten, damit es ja nicht langweilig wird, auch das Singen möglichst verkürzen, damit die sich alle wohlfühlen. Das ist ein Irrweg. Es geht nicht darum, eine Gemeinde zu bauen, wo Menschen sich wohlfühlen. Es geht darum, eine Gemeinde zu bauen, wo Gott sich wohlfühlt, wo der Heilige Geist Freiheit hat, zu reden und zu wirken, wie er möchte und Menschen herauszufordern, zu ermutigen und zu prägen. Und wir sehen, die neutestamentliche Gemeinde hatte den Anspruch, den praktischen Alltags Lebensstil der Gläubigen zu prägen. Die hatte nicht den Anspruch, wir kommen und wir bieten ein schönes Programm, sondern wir prägen den Charakter. Wir prägen den Lebensstil. Ein Beispiel, Petrus sagt, da sind die älteren Frauen, Paulus sagt es zu Timotheus, die älteren Frauen lehren die Jüngeren, wie man die Männer liebt. Das heißt also, es ging darum, was passiert zu Hause? Wie gehen die Frauen mit den Männern um? Was sollen sie da tun, was sollen sie nicht tun? Und ganz sicher, auch wenn das in der Schriftstelle nicht erwähnt wird, gab es auch so ein Training für die Männer. Oder denken die Männer, ja, wir sind Naturtalente, wir wissen, wie man die Frau liebt, bloß die Frauen, die müssen noch lernen, wie man die Männer liebt. Nein, nein, so ist das nicht. Wir müssen lernen, wir müssen alle lernen. Und man hat dieses Ziel gehabt, wir wollen die Atmosphäre und den Umgang zu Hause prägen. Wir wollen die Gegenwart Gottes in die Häuser bringen. Den Sklaven wurde beigebracht, in welcher Herzenshaltung sie arbeiten sollten. Die meisten Christen heute denken, was hat denn Arbeit mit Gemeindeleben zu tun? Und sie würden sagen, das ist doch privat. Ja, also es geht ja nur um das, was für Gott zählt und das sind die Gottesdienste, das ist die Bibelstunde und wie wir uns da benehmen sollen, das war nicht die Sicht der neutestamentlichen Gemeinde. Sie haben verstanden, Gottesdienst ist 24 Stunden rund um die Uhr, das ganze Jahr ohne Urlaub und ohne Pause. Das ist der christliche Lebensstil in der Gegenwart Gottes, in den Ordnungen Gottes. Und das war ihre Idee. Wir wollen den Lebensstil prägen. Es reicht uns nicht aus, dass sie pünktlich am Sonntag kommen, vielleicht noch ein bisschen Geld in die Kollekte werfen oder sogar, wenn es hochkommt, noch ein bisschen mitarbeiten in verschiedenen Bereichen. Nein, nein, nein. Sie haben verstanden, es geht darum, dass die Menschen zur Ehre Gottes leben. 24 Stunden nonstop. Das ist das Ziel. Das ist, worum es ging. Und darum muss es uns gehen, wenn wir uns nach dem Muster des Neuen Testamentes richten. Bevor ich jetzt auf die praktischen Details oder Anleitung komme, was wir beachten können, um Menschen in Jüngerschaft zu führen, will ich etwas vorausschicken. Es gibt massive satanische Angriffe auf echte geistliche Autorität. Im Sinne von Einschüchterung, im Sinne von, wer bist du? Du musst ja auch noch Dinge lernen, du bist ja auch noch nicht fertig. Wer bist du, dass du jetzt den anderen sagen kannst, wo es lang geht? Und die haben ja selber den Heiligen Geist und die können selber und da musst du dich nicht aufspielen und du musst denen nicht irgendwie sagen, wo es lang geht. Und das werden die schon von alleine finden, lass sie bloß in Ruhe. Das sind satanische Angriffe, die Leiter einschüchtern wollen. Und sie haben Angst, in die ganze Autorität hineinzugehen, die Gott ihnen gegeben hat. Und Autorität, natürlich verstehen wir, ist nicht, ich bin Boss und ich darf dir sagen, was du zu tun hast und du dummerweise bist mir untergeordnet und du musst tun, was ich sage. Autorität ist die geistliche Fähigkeit, willige Menschen zu leiten. Das ist Autorität. Wie ein berühmter Mann Gottes gesagt hat, Menno Simons, Autorität ist nicht dazu da, unwillige Menschen willig zu machen. Autorität ist dazu da, willige Menschen zu leiten. Gott gibt Autorität. Und wir üben diese Autorität aus mit aller Selbstverständlichkeit in dem Maße, wie die Bibel das beschreibt, für Menschen, die willig sind. Jüngerschaft funktioniert nur auf einer Basis von Freiwilligkeit. Da ist der Unterschied zum Militär. Da bist du in einer Hierarchie und ob dir da dein Vorgesetzter gefällt, dein Feldwebel oder nicht, oder ob du denkst, der hat einen tollen Charakter, du musst tun, was der sagt. Das ist in der Gemeinde nicht so. Da geht es nicht um puren, strikten Gehorsam, sondern da geht es um Vertrauen. Da geht es darum, ich verstehe, das sind meine Hirten. Das sind die Aufseher meiner Seele. Die kümmern sich um mich, die interessieren sich für mich. Die wollen, dass es mir besser geht. Die wollen, dass ich den Herrn besser kennenlerne. Die wollen, dass ich in die Reife komme. Die wollen, dass ich das volle Potenzial, was Gott in mich hineingelegt hat, entfalten kann und dass ich dienen kann, so wie Gott das mir gegeben hat. Das ist Autorität. Und wir wollen dieser Autorität wachsen und zu dieser Autorität gehört manches, wo Pastoren, die unter dem Zeitgeist sind, zusammenzucken und sagen, meine Güte, das kann ich doch nicht machen. Ich darf mich doch nicht so einmischen in das Privatleben. Ich darf doch nicht solche heiklen Themen ansprechen. Ich darf doch nicht irgendwie da in diese privaten, familiären Dinge hineingehen. Diese Skrupel und diese Ängste haben neutestamentliche Leiter nicht, sondern sie verstehen, überall da, wo Gott gesprochen hat, ist es gar nicht privat. Viele Leute machen an der falschen Stelle eine Grenze zwischen Privat und Gemeinde. Es gibt eine Grenze, aber die liegt da, wo die Bibel das beschreibt. Und Autorität darf nie über diese Grenze gehen. Und im Allgemeinen ist die Gefahr, dass wir weit unterhalb dieser Grenze bleiben. Es gibt ein paar Extreme, es gibt geistlichen Missbrauch, wo Leiter über die Grenze gehen und wo sich in Dinge einmischen, wo sie sich nicht einzumischen haben. Ein Leiter ist nicht dazu da, zu beten, ob die beiden Verliebten jetzt heiraten dürfen oder nicht. Das ist nicht seine Aufgabe. Und viele andere, wie viele Kinder die dann haben werden und andere Dinge, das ist nicht seine Aufgabe. Ja. Aber im Allgemeinen ist die Tendenz, das hat mit dem Zeitgeist zu tun, Autorität ist verdächtig, Autorität gleich Missbrauch, gleich Unterdrückung, gleich Kontrolle. Und das ist vom Übel und wir müssen einfach Freiheit lassen und jeder darf so, wie er will. Und das ist nicht neutestamentliche Leiterschaft. Und der Unterschied zur Sekte ist, wir arbeiten mit denen, wir prägen die, die gesagt haben, hier bin ich, ich brauche Jüngerschaft. Ich will angeleitet werden. Ich will, dass in meine privaten Dinge, meine Ehe, meine Familie, meine Kindererziehung, meine Finanzen, meine Beziehung allgemein, ich will, dass die Ordnung Gottes aufgerichtet wird. Und deswegen bin ich hier und sage, komm, trainiere mich. Das ist so entscheidend. So alles, was wir tun, ist, wir verkündigen den Anspruch Gottes, den Ruf zur Jüngerschaft, wie ich das gestern versucht habe klarzumachen, was ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und was ist der Unterschied zu einem Jünger. Und dann sagen wir, okay, das ist der Wille Gottes. Und wenn du diesem Willen Gottes nicht entsprichst, du hast ein Problem. Und das wird immer größer werden, je mehr du das vor dir herschiebst. Und Gott ruft dich zur Jüngerschaft. Und dann warten wir ab, bis Menschen wirklich diese Entscheidung treffen und reagieren und sagen, ja, ich will das. Ich will Jüngerschaft. Ich brauche Training. Viele Pastoren versuchen, Gemeinde zu bauen mit unwilligen Menschen. Und sie mühen sich ab und versuchen, einen Karren zu ziehen, der Handbremse und alles irgendwie festgezurrt hat und sich nicht bewegen lassen will. Nein, wir wollen, dass Menschen freiwillig sagen, ich habe verstanden, das ist der Wille Gottes und hier bin ich, trainiert mich. So hat die erste Gemeinde begonnen, als Petrus gepredigt hat und das Schwert des Herrn Herzen durchbohrt hat. Ja, und was haben sie dann gesagt? Was sollen wir tun? Und so fing Gemeinde an mit zerbrochenen Menschen, die hilflos sind, die verstanden haben, wir waren bis jetzt religiös, wir waren fromm, aber wir haben das Beste verpasst und wir brauchen jetzt Anleitung. Helft uns, sagt uns, wie wir jetzt leben sollen. So, die Gemeinde ist eine Lebensschule. Da lernen wir, wie das Leben im Reiche Gottes aussieht. Das ist Gemeinde, Halleluja. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass da eine geistliche Ordnung ist, dass da Gott Apostel gesetzt hat zur Auferbauung der Gemeinde, nicht um Boss zu sein, sondern um die Gemeinde zu fördern und zu entwickeln und freizusetzen und in den Plan Gottes hineinzubringen. Und bei aller Dienerschaft, bei aller Sanftmut und Demut hatten die Apostel ganz offensichtlich den Anspruch, dass die Gemeinden ihnen gehorchen sollen. Schon mal gelesen? Paulus sagt, gehorcht diesem Brief, gehorcht dem, was ich in diesem Brief geschrieben habe. Es sagt sogar, und merkt euch die, die widerstreben und widersprechen. Also der Apostel Paulus hatte die Vorstellung, ja, in meiner Hingabe, in meinem Dienst habe ich doch gleichzeitig den Anspruch, die Gemeinden sollen gehorchen, weil ich mache ja nicht mein Ding, sondern ich bin ja nur ein Repräsentant Christi und die Gemeinde gehorcht dem Herrn. Das ist das Wesen der Gemeinde. Und die Apostel haben auch das Verständnis gehabt, sie delegieren ihre Autorität an die Ältesten. Und so wie die Gemeinden den Aposteln gehorchen sollten, sollten auch die Gemeindegläubigen, die Gemeindeglieder, den Ältesten gehorchen. Hebräer 13, gehorcht euren Führern, die Gott als Aufseher eurer Seelen gesetzt hat. Nicht Organisatoren der Gottesdienste. Aufseher der Seelen, das heißt, die kümmern sich darum, wie geht es dem eigentlich, was passiert da eigentlich zu Hause, warum sitzt die Frau immer so traurig im Gottesdienst und was ist denn da los? Das machen Aufseher der Seelen, die kümmern sich um diese Dinge. Die sagen nicht, ja, solange die regelmäßig kommen, ist mir das alles egal, ist ja privat, ich will mich nicht einmischen, ja, sondern sie haben wirklich diese Verantwortung vor Gott, wir sind Aufseher über die Seelen und wir müssen vor Gott Rechenschaft geben, was wir mit den Schafen gemacht haben. Also aus Liebe mischen sie sich ein. Das ist geistliche Leiterschaft. So, was ein Jünger lernen soll. Ach so, hier ist auch die Schriftstelle, guck mal, Hebräer 13. Gehorcht euren Führern, Vers 7, und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen sollen. Rechenschaft ist ein wichtiges Wort. Die Leiterschaft muss vor Gott Rechenschaft geben. Und die Gläubigen, die Jünger, müssen auch Rechenschaft geben. Und zwar vor Gott und auch genauso vor der Leiterschaft. Und wer in diese Dinge hineinsteigt und das ergreifen will, der wird merken, was ich vorhin besprochen habe, dass es einen massiven satanischen Widerstand gibt gegen echte Autorität. Eine Einschüchterung. Was maßt du dir an? Du hast ja selber noch so viele Probleme und jetzt willst du den anderen sagen, wo es lang geht. Ja, wir sind alle im Prozess und wir lernen Dinge. Und ich gehe jetzt, weiß ich nicht, 47 Jahre mit dem Herrn und ich lerne Dinge. Aber die Dinge, die ich heute lerne, sind nicht die, die ich vor 40 Jahren gelernt habe. Halleluja. Ich habe schon ein paar Lektionen absolviert. Ja? Und das gibt mir die Berechtigung, das, was ich schon gelernt habe, weiterzugeben. Du kannst nur weitergeben, was du gelernt hast. Es geht nicht darum, Anweisungen zu geben, die für dich auch noch Theorie sind und die du nicht lebst. Du hast keine Autorität. Es wird nicht funktionieren. Es wird nur funktionieren, wenn du das lebst, wenn du ein lebendiges Beispiel bist, wenn du sagst, das habe ich gelernt und das funktioniert und das ist gesegnet und man kann das lernen und du kannst das auch lernen. Okay, machen wir es ein bisschen systematisch. Also wie kommen wir von einer Sonntagsgemeinde, die sich da versammelt, wie kommen wir zu einer Jüngerschaftsgemeinde? Gute Frage. Es beginnt damit, dass wir aus dem Wort Gottes den Plan Gottes für neutestamentliches Christsein darlegen, dass wir zeigen, was ist der Unterschied zwischen einem Christ, der nach seiner Art irgendwie so lebt, und einem Jünger. Was ist der Unterschied? Und dass wir deutlich machen, das Einzige, was Jesus will, ist Jünger. An nichts anderem ist er interessiert. Und das heißt, wer sich dem Ruf verschließt und sagt, nee, lass mich in Ruhe, ich mache mein Ding, der darf das gerne tun. Aber er verpasst den Segen der Jüngerschaft. Und wir werden uns auf die konzentrieren, die diesen Ruf zur Jüngerschaft hören und beantworten. Das als Leiter ist unsere Zielgruppe. Das sind die Menschen, die in allererster Linie für uns wichtig sind und in die investieren wir unsere Zeit und unsere Kraft und unsere Emotionen. Da ist unsere Zielgruppe. Sagst du, aber was ist mit den anderen? Die segnen wir, die sind zum Teil dafür da, unsere Geduld zu strapazieren und uns Sanftmut und Vergebung beizubringen. So, die haben auch ihren Platz. Aber Gemeinde bauen wir mit Menschen, die sagen, hier bin ich, ich habe es verstanden, ich komme nicht weiter, ich löse meine Probleme nicht, wenn ich nicht in Jüngerschaft gehe. Weil da ist diese gewaltige Verheißung, die Freisetzung von all den Altlasten aus der Vergangenheit kommt nur auf dem Weg der Jüngerschaft. All die Segnungen, all die Verheißungen sind ja gebunden an Jüngerschaft. Johannes 8, 31, wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr wirklich Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ihr Lieben, ich weiß es aus Erfahrung, aus vielen, vielen Gesprächen, aus vielen, vielen E-Mails, viel Kontakt mit Gläubigen. Da sind so viele gebundene Gläubige in den Gemeinden. An die verschiedensten Dinge gebunden. Nicht nur Pornografie und sexuelle Unreinheit, Spielsucht, Kauflust, Profilierungssucht. Da ist so viel Unfreiheit da. Und die einzige Art, wie wir aus dieser Unfreiheit aussteigen können, ist Jüngerschaft. Da ist die Verheißung der Freiheit, wenn wir uns an die Ordnung Gottes halten. So, wir werden das verkündigen. Wir werden sagen, das ist der Wille Gottes. Wenn du nicht ein Jünger bist, Gott liebt dich, aber du bist außerhalb des Willens Gottes. Du bist immer noch in Rebellion. Du bist immer noch in Unabhängigkeit. Du bist immer noch in Widerstand. Du lebst in der Ursünde der Unabhängigkeit und kehre um. So fangen wir an. Wir predigen das Kreuz, wir predigen die Bedingungen der Nachfolge und die sind Jesus zuerst. Und alles andere legen wir beiseite. Gestern sprach ich von bedingungsloser Kapitulation. Das müssen wir predigen. Ohne Härte, ohne Verdammnis, ohne in die Falle zu tappen, diejenigen, die darauf nicht positiv reagieren, zu bestrafen. Emotional zu bestrafen, mit Liebesentzug, mit Ignorieren, mit Ärger, mit Zorn. Vor dieser Falle müssen wir uns hüten. Gott liebt alle Menschen. Und er ist nicht aggressiv und er stößt nicht die weg, die ihm noch widerstehen. Sonst hätte von uns zum Herrn kommen können. Ja? So, da ist eine Gefahr, da müssen wir aufpassen. Aber wir predigen kompromisslos. Nachfolge beginnt mit Kapitulation und mit der Einverständniserklärung, ich will jetzt ein Jünger werden. Und diejenigen, die darauf positiv reagieren, das sind die, mit denen wir arbeiten. Und dann kommt der Einwand, ja, was ist mit den anderen? Den predigen wir weiter Buße. Den predigen wir weiter das Kreuz, den Willen Gottes und sagen, das ist der Wille Gottes. Und wenn du dem widerstrebst, du bist der Gelackmeierte, du hast Probleme. So bitte bedenke deine Wege, vergleich das mit dem Anspruch des Herrn, vergleich das mit dem Wort und komm zum Herrn. und unterordne dich. Nachfolge beginnt mit Kapitulation. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns vom Herrn die richtige Motivation schenken lassen und wie gesagt, dass wir verstehen, unsere Autorität, das hatte ich auch vor einem Jahr in der Mitarbeiterrunde auch besprochen, unsere Autorität kommt aus unserem Vorbild. Daraus kommt unsere Autorität. Nicht, dass wir schlaue Bücher gelesen haben und wir erzählen den anderen, was wir gelesen haben und was wir selber noch nicht leben. Das funktioniert nicht. Unsere Autorität kommt aus dem Vorbild, Petrus sagt, als Vorbilder der Herde. So, da muss etwas von Reinheit, von Demut, von Sanftmut, muss etwas in uns gesehen werden, dass die Leute sagen, wow, ja, wenn ich mal groß bin, so will ich auch werden. Das ist gesunde Leiterschaft. Dass wir hochschauen und sagen, wow, das ist ein Vorbild und da will ich hin und das ist für mich der Maßstab. Okay? Gut. Und im Rahmen der Verkündigung über Jüngerschaft besprechen wir auch, was sind denn die Dinge, um die es geht? Was sind die Lernziele? Worum geht es denn überhaupt in Jüngerschaft? In Jüngerschaft geht es darum, zu werden wie Jesus. Matthäus 10, Vers 25. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, ein Sklave nicht über seinen Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Oder Epheser 5, 1, werdet Gottes Nachahmer. Das ist unser Auftrag, das ist unser Ziel. Ja? Oder Paulus drückt es aus, ja, die Frucht des Geistes soll in einem Gläubigen hervorkommen. Frucht bedeutet, es braucht Zeit, es ist ein Reifungsprozess. Da stellt er die Werke des Fleisches gegenüber der Frucht des Geistes. Was ist der Unterschied? Warum sagt er nicht die Frucht des Fleisches? Weil die muss man nicht trainieren, die sind da. Aber die Frucht muss wachsen, die Frucht braucht Zeit. Und das heißt, wir brauchen Geduld. Und der Jünger muss lernen, Geduld mit sich selber zu haben. Es gibt Leute, die sind so übereifrig, für jeden Fehltritt geißeln sie sich und schlagen sich und verdammen sich und lehnen sich ab und verachten sich. Und sie müssen verstehen, in deiner Schwachheit, Gott verachtet dich nicht. Er sieht dein williges Herz und er sieht, dass du noch nicht kannst, was du gerne willst und was du sollst. Und Gott hat Geduld mit dir und er sagt, ich bringe dir das bei und du brauchst auch Geduld mit dir selber. Manche Leute muss man wirklich bremsen, die sind in falscher Weise übereifrig und neigen dazu, für jede Sache sich zu verdammen. Das ist nicht das Wesen Gottes. Gott ist klar, Gott ist eindeutig, Gott macht keine Kompromisse, aber er sieht das Herz. Und er sieht, okay, du willst das und du wirst das lernen. Und es braucht ein paar Schritte und es braucht ein bisschen Zeit, um das zu lernen. Oder Paulus spricht davon, von Geburtswehen, die er leidet, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Das wird am Ende dabei herauskommen und immer mehr wachsen und immer mehr zur Reife kommen. Das ist das Ziel. Oder wir können es auch mit vielen anderen Worten beschreiben, Gott zu lieben von ganzem Herzen und so weiter und so weiter. Jüngerschaft lernen heißt Gehorsam lernen. Matthäus 28, geht hin, macht zu alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was sollen wir den Jüngern beibringen? Die Gebote Gottes zu bewahren. Das bedeutet, halten, beachten, beobachten, erfüllen, tun und darauf achten. Das ist so die Definition von diesem Wort bewahren. Also es geht nicht darum, dass wir Leuten ein großes Bibelwissen beibringen wollen. Ein Jünger wird Bibelwissen haben, aber das Ziel ist nicht Bibelwissen, das Ziel ist Charakterveränderung. Und es gibt viele, viele Christen, die beschäftigen sich auf dieser intellektuellen Ebene mit der Bibel und die sammeln Fakten und die sammeln Informationen, aber du siehst nicht, wie der Charakter sich verändert. weil ihr Ziel ist, alles zu wissen, aber nicht alles zu tun. Und ein Jünger wird trainiert, etwas zu tun. Er soll zur Ehre Gottes leben. Er soll einen Lebensstil lernen, wo alles, was er tut, Paulus sagt, was ihr tut, mit Worten oder Werk, tut es alles im Namen des Herrn. Kolosser 3, weiß nicht genau den Vers. Ja. Unser Gottesdienst ist Montagmorgen an der Werkbank oder im Vorlesungssaal an der Uni oder was auch immer. Da ist unser Gottesdienst. Und wir müssen wegkommen von der Idee, Gemeinde heißt 3 Veranstaltungen pro Woche. Gemeinde ist ein geistlicher, unsichtbarer Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsam Gott zur Ehre leben wollen. Und jeder tut das in seinem Platz, die Mutti mit den 3 Kindern am Rockzipfel zu Hause und der Student an der Uni und der Lehrling eben in der Backstube oder wo auch immer. Das ist Gottesdienst. Wir müssen wegkommen von dieser Idee, Gemeinde sind Veranstaltungen. Das ist schon das Problem. Und natürlich, wenn wir ein schönes, großes Gebäude haben, dann kann uns dieses Gebäude verführen zur Idee, das ist Gemeinde. Wir sagen ja dann auch, wir gehen zur Gemeinde. Wenn wir dabei verstehen, wir können gar nicht zur Gemeinde gehen, wir sind Gemeinde, dann dürfen wir meinetwegen auch sagen, wir gehen zur Gemeinde. Aber oftmals haben wir dieses Verständnis, das sind Veranstaltungen und die haben ein besonderes Niveau, die haben besondere Maßstäbe und sobald wir da draußen gelten wieder andere Maßstäbe. Und das ist Religiosität, wo wir die Welt teilen in geistlich und weltlich. Und Arbeit ist nicht weltlich, Finanzen ist nicht weltlich, Sexualität ist nicht weltlich, ihr Lieben. Gott hat Ideen, Gott hat Maßstäbe, Gott hat Vorstellungen über diese verschiedenen Lebensbereiche und die wollen wir entdecken und lernen. Fleiß, Ausdauer, Beständigkeit, Treue, das sind Qualitäten, die wir hervorkommen sehen wollen im Leben des Jüngers. Das sind Dinge, die er lernen muss. Und die brauchen Zeit. Fleiß, Ausdauer, Beständigkeit, Treue. Und da kommt noch etwas ganz, ganz Wichtiges dazu, was ein besonderes Lernziel ist für den Jünger. Und das heißt Leidensbereitschaft. Das Problem der allermeisten charismatischen Gemeinden ist, dass sie Leiden ausklammern aus der Verkündigung und dass sie keine Antwort geben auf die Frage, wie gehen wir mit Leid um und wie lernen wir, Bereitschaft zu entwickeln zum Leiden. Weil Nachfolge ist immer kombiniert mit Leiden. Wenn wir da keine theologische Antwort drauf haben und aus dem Wort erklären können, warum ist das so? Warum ist das so wichtig? Warum ist das für Gott so kostbar, diese Fähigkeit, mit seiner Gnade durch Leiden durchzugehen? Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das nicht lehren und unsere Leute prägen, dann verpassen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Leidensbereitschaft ist ein wichtiges Element. Ich denke, am Sonntag, wenn wir über das Thema sprechen, wie wir Frucht bringen, dann werde ich noch einmal darauf eingehen. Also was tun wir? Wir studieren erstmal für uns selbst dieses Konzept Nachfolge, Jüngerschaft. Und wir sehen ganz klar im Wort, das ist das Einzige, was Gott interessiert. Ja. Viele Pastoren, wenn die sich untereinander treffen und stellen dann meistens schon nach ein paar Minuten diese goldene Frage, und wie viel hast du am Sonntag? Ja. Womit sie zeigen, worum es eigentlich geht. Ja. Ich freue mich, dass ich mehr habe als du. Du hast 50, ich habe 500. Ja, wie primitiv ist denn das? Hallo. Und warum sagen sie nicht, wie viel hast du in der Gebetsnacht? Weil da die Zahl wesentlich geringer wäre. Also das ist das Billigste. Wie viel hast du am Sonntag? Warum sagen sie nicht, wie viel hast du, die regelmäßig fasten? Weil da kann man nicht so viel mit angeben. Die Zahlen sind wesentlich niedriger. Ja, das sind Ego-Spiele von Pastoren, die nicht gesättigt sind im Herrn und die versuchen krampfhaft von der Frucht ihres Dienstes zu leben und sich damit zu profilieren und ihr armes, kleines, schwächliches Ego irgendwie aufzupolieren. Und das brauchen wir nicht. Das führt in Konkurrenz, das führt zu Gegnerschaft, das führt zu diesem, du hast meine Schafe gestohlen, nein, habe ich gar nicht und diese ganzen Sachen. Ja, der eine Pastor sagt zum anderen, ihr seid eine scharfstehende Gemeinde. Der andere sagt, nein, wir sind eine graswachsende Gemeinde. Die Schafe wissen selber, wo die Weide ist und wo sie Hilfe bekommen. Ja? Und es gibt Pastoren, die sind beleidigt, wenn Menschen weggehen und empfinden das als Verrat, als Treuebruch. Hallo, wer hat dem Pastor erzählt, dass das seine Leute sind? Die gehören doch Jesus, nicht wahr? Paulus sagt es extra den Ältesten von Ephesus in seinen letzten ermahnenden Worten und die sind immer besonders wichtig. Denkt dran, diese Herde hat der Herr sich erworben, die gehört nicht euch, die gehört dem Herrn. Und ihr seid eingesetzt, sie zum Herrn zu führen als eine keusche Jungfrau, als eine Braut. Und ihr habt an ihnen zu arbeiten und sie sind für mich da. Sobald Leiterschaft anfängt, das sind unsere Leute, fängt es an schief zu werden. Und Kontrolle kommt. Und das ist tödlich. Und das bewirkt, dass der Heilige Geist sich zurückzieht. Und wenn der Heilige Geist sich zurückzieht aus einer Gemeinde, versuchen wir mit eigener Kraft zu ersetzen, was er nicht tun konnte, weil er nicht durfte. Und dann wird alles noch viel schlimmer. Statt die Notbremse zu ziehen und zu sagen, hallo, hier läuft was schief. Also, wir verkündigen Jüngerschaft, die Verpflichtung, wie es aussieht, und den Segen von Jüngerschaft. Der Jünger erlebt Dinge, die ein normaler Christ in Anführungsstrichen niemals erleben wird. Freiheit und Frucht. So, das verkündigen wir und da werden Leute reagieren. Und wenn es nur 2, 3, 4, 5 sind, egal. Die reagieren und die sagen, du, ich habe es verstanden. Ich komme nicht weiter, ich drehe mich im Kreis, bin viele Jahre gläubig, habe heute fast mehr Probleme als früher. Jetzt ist Schluss damit. Ich will jetzt wirklich ein Jünger werden. Ich habe verstanden, mein Verständnis von Christen war falsch. Ich will jetzt ein Jünger werden. Bitte hilf du mir dabei. Das sind unsere Leute. Das ist unsere erste Priorität. Für diese Leute fangen wir an zu beten. Und denen bieten wir etwas an, und zwar ein Jüngerschaftsprogramm. Wir fangen an, nicht nur in der Gruppe, das kann man mit Neubekehrten oder auch mit anderen, die willig sind, vor der Gruppe erklären, man kann Lehre bringen, aber das Wichtige fängt danach an, 1:1. Wir treffen uns mit diesen Menschen, wir verbringen Zeit mit ihnen und nicht irgendwie nur so Zeit irgendwie über ihre Hobbys sprechen und verplempern die Zeit, sondern wir sind vorbereitet. Wir beten für sie, wir sagen, Herr, zeig du mir, wo diese Person jetzt steht. Zeig du mir, was jetzt dran ist, was jetzt die nächsten Schritte sind, die sie gehen sollen. Und wir beten für sie und wir achten auf unsere Haltung. Und eine große Gefahr ist, dass wir, wenn wir dann sie anleiten und sie das nicht gleich verstehen oder nicht gleich umsetzen, dass wir ärgerlich werden. Du verlierst deine Fähigkeit zu prägen, wenn du über die Leute, die nicht tun, was du sagst, dich ärgerst. Achte auf dein Herz. Das ist so, so, so wichtig. Du kannst die richtigen Dinge sagen aus Ärger und Ungeduld und du wirst damit das Problem nur vergrößern. Das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen die Gesinnung Jesu und das ist Wohlwollen. Wir haben gute Gedanken, gute Absichten und wir wissen, der kommt voran, der wird irgendwann das kapieren. Paulus sagt, das gute Werk, das der Herr angefangen hat, er wird es vollenden. Von dem müssen wir erstmal ausgehen. Manche brauchen länger, manche brauchen eine ganze Weile, bis der Groschen fällt und bis sie verstehen, worum es geht. Ich erinnere mich an eine konkrete Situation, wo ich einen jungen Mann begleite. Und über Wochen und Monate habe ich ihm dasselbe erzählt. Und ich denke, wann kapiert er das denn endlich mal? Und ich habe gebetet und immer wieder habe ich dasselbe gesagt. Und musste ihn erinnern an bestimmte Dinge, die der Herr ihm gezeigt hatte. Und über lange Zeit sah das aus, als wenn da nichts geht. Und Halleluja, jetzt ist der Groschen gefallen und er ist motiviert. Und er geht Schritte und er erlebt jetzt den Herrn und er sieht schon in wenigen Monaten charakterliche Durchbrüche von bestimmten Dingen, die vorher ihn geplagt und gebunden haben. Und das ist, was wir sehen wollen. Wir wollen sehen, wie Menschen rauskommen aus den alten Prägungen, wie die Wahrheit sie wirklich frei macht. Und dazu brauchen sie Anleitung und wir brauchen viel Geduld. Und das kostet Zeit und Kraft, sich hinzusetzen mit jemandem regelmäßig. Das kostet Zeit und Kraft. Aber es geht nicht ohne das. Und wir wollen uns vorbereiten, wir wollen beten, wir wollen das Herz Gottes für diese Menschen haben, wir wollen die Führung des Heiligen Geistes haben. Und dann fangen wir ganz unten an. Egal wer da ist, der sich jetzt für Jüngerschaft gemeldet hat, egal was er sagt, wie lange er Christ ist, wir checken erstmal die Voraussetzung. Erzähl mir deine Bekehrung. Wie hast du dich bekehrt? Was bedeutet für dich Bekehrung? Was ist da passiert? Was ist anders geworden? Ja? Hast du jetzt Heilsgewissheit? Es gibt wirklich nicht wenige Christen, die unsicher sind, ob sie wirklich Kind Gottes sind und ob sie gerettet sind. Das klingt vielleicht für die meisten von euch irgendwie komisch, aber das ist so. Und du kannst nicht mit jemandem arbeiten, der immer noch knabbert an der Frage, ja, bin ich überhaupt angenommen, bin ich überhaupt gerettet, bin ich überhaupt Kind Gottes? Das ist die Grundlage, nicht das Ziel unseres Trainings, das ist die Voraussetzung. Der muss wissen, er muss das erleben. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kind Gottes sind. Er muss das wissen, unabhängig von, dass du ihm das versicherst. Ja, er muss das selber wissen und erleben. Und wenn er sich wirklich hingegeben hat, wenn er wirklich Buße getan hat, dann ist der Heilige Geist da und er bezeugt ihm das. Dann gehen wir weiter. Ist dieser, den wir da jetzt anleiten wollen, der jetzt jünger werden will, ist der wirklich getauft im neutestamentlichen Sinne? Es gibt viele Leute, die berufen sich auf etwas, was sie Babytaufe nennen, was natürlich in Augen Gottes keine Taufe ist. Und wir müssen nicht zurückschrecken und denken, oh, wer bin ich, dass ich ihm jetzt seine Illusion von Babytaufe in Stücke haue? Das ist Liebe, dass du ihm zeigst, hallo, für Gott bedeutet ein lebloses kirchliches Ritual nichts. In seinen Augen bist du nicht getauft. Und manche schrecken zurück und denken, ja, das kann ich ihm doch nicht nehmen, das musst du ihm nehmen. Weil er dann offen wird und sagt, okay, dann ist es jetzt dran, dass ich mich taufen lasse. Und wenn einer die Frage fragt, ja, soll ich mich jetzt nochmal taufen lassen, dann hat er gar nicht verstanden, was Taufe ist. Weil er ja noch gar nicht getauft ist in Gottes Augen. So, dass ein Unterschied zwischen einem kirchlichen, sinnlosen, leeren Ritual, wo weder das Baby, was getauft wird, glaubt, noch die Eltern wahrscheinlich irgendwie glauben, noch der Pfarrer meistens, der das Ritual durchführt, glaubt auch nicht. Was soll das alles? Wofür soll das gut sein? Ja? Gott ist nicht interessiert an toten, religiösen, leblosen Ritualen. Und da zucken schon manche und sagen, ja, aber so kann man das nicht sagen. Du musst auch ihren Glauben respektiert Gott Irrglauben. Gott respektiert nur Glauben, wie die Schrift sagt. Und deswegen müssen wir manche religiöse Kühe schlachten. In Liebe, aber radikal, mit einem scharfen Schwert killen. Religiöse Kühe abschlachten. Ist er überhaupt geisterfüllt? Spricht er in Sprachen? Du sagst, ja, hallo, pass mal auf, also das ist ja wohl jetzt, ne? Es gibt ja viele Christen, die sprechen nicht in Sprachen und das ist auch in Ordnung, willst du denen das Heil absprechen? Wir sprechen niemandem das Heil ab, wir wollen diesen in neutestamentliche Dimensionen hineinführen. Und dazu gehört Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Reden in neuen Sprachen. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen sprecht. Bitte achte drauf, Paulus hat nicht in Lutherdeutsch gesprochen, ich wollte, ihr könntet. Das ist Lutherbibel, aber das ist nicht, was das Griechische sagt. Das Griechische sagt, ich will, dass ihr es tut, Punkt. Das ist ein Unterschied, weil ich habe Deutsch studiert, ich weiß das. Ich wollte, ihr könntet, ist irrealer Konjunktiv. Das heißt, ein Wunsch, der nicht erfüllbar ist. Aber Paulus hat nicht gesagt, ich wünschte, aber leider weiß ich ja, ihr könnt nicht, sondern er sagt, ich will, dass ihr das tut, Punkt. Und wie ich gestern schon sagte, dann kommen dann Menschen, ja, ich kann auch ein guter Christ sein, ohne in Zungen zu sprechen. Nach deiner Definition ja, aber nicht nach dem, was apostolische neutestamentliche Lehre ist. So, das ist unverhandelbar. Wir können nicht sagen, ja, das klammern wir aus, du willst jünger werden, mit dem Sprachengebet hast du es nicht so, das akzeptieren wir. Warum hat er es nicht so? Warum will er so eine kostbare Gabe, die Gott jedem Gläubigen anbietet, warum will er die verschmähen? Dahinter kann doch nur eine Wurzel der Arroganz sein. Ich mache es auf meine Art. Und diese Wurzel müssen wir ziehen. In Liebe, mit Geduld, ohne Ärger, ohne aggressive Emotionen. Lebensbeichter. Es ist so notwendig, dass wenn jemand einen sauberen Start haben will, er braucht eine Lebensbeichte. Er muss alles einmal vor den Herrn bringen und auf den Tisch packen und am allerbesten in Gegenwart eines Menschen, des Jüngerschaftstrainers, wirklich einmal auspacken. Alles. Und um den Prozess abzukürzen, sage ich da manchmal, pass auf, fangen wir mit den Sünden an, von denen du beschlossen hast, die wirst du heute nicht bekennen. Ja, das spart viel Zeit. Ja? Weil auf dem Weg zum Jüngerschaftstermin, wo es um die Lebensbeichte geht, da kommt der Teufel, garantiert. Er ist mit dabei und er sagt, pass auf, das hat er dir Herr schon vergeben, das brauchst du jetzt nicht nochmal auszupacken. Hallo. Um etwas ans Licht zu, oder wir bringen nicht etwas ans Licht, damit wir endlich Vergebung bekommen, sondern damit wir Freisetzung bekommen. Solange da ein dunkles Geheimnis ist, wo wir sagen, das darf ich niemandem erzählen, werden wir blockiert sein. Deswegen ist es so wichtig, dass alles auf den Tisch kommt. Und das ist sehr, sehr hilfreich, ihm vielleicht irgendwie ein Gerüst zu geben und sagen, hier sind Fragen, die geh mal durch, bete zu Hause, frag den Heiligen Geist und dann schreib alles auf. Es gibt eine gute Checkliste in dem Buch Frei sein von Wilkin van der Kamp oder auch in dem Buch Schritte zur Freiheit in Christus von Neil Anderson, den ich übrigens sehr, sehr empfehle. Wir haben auch ein Buch von ihm rausgebracht, Erneuert, was ich auch sehr, sehr gut finde und praktisch finde, wo wirklich Schritt für Schritt diese Schritte beschrieben werden über Vergebung und all diese Dinge. So, da ist eine ganze Liste von haufenweise verschiedenen Sünden im okkulten Bereich, im Bereich von kriminellen Handlungen, Betrug, Mord, Lüge, Unterschlagung und viele, viele andere Dinge, Missbrauch, Vergewaltigung, Abtreibung. Und wenn man diese Liste dann durchgeht und sagt, Heiliger Geist, erinnere mich, dann kommen auf einmal Dinge, die steigen da auf, die man jahrelang verdrängt hat und vergessen hat. Und sag, alles ankreuzen und dann komm mit deiner Liste. Wenn du dafür 2 Wochen brauchst, gut, dann 2 Wochen, aber dann komm und dann komm mit deiner Liste und dann bringen wir das alles dem Herrn. Lebensbeichte ist ein wichtiges Element für den Start in Jüngerschaft. So viele werden geplagt in ihrem Gewissen und da sind Schuldgefühle, die immer noch an ihnen nagen und sie wissen nicht, ist das jetzt wirklich in Ordnung gebracht und so weiter. Und es ist notwendig, dass wir da reinen Tisch machen. Damit fängt es an. Ja. Und überhaupt diese ganze Frage, wie steht der Jünger zur Wahrheit? Versteht er, dass Gott Wahrheit ist, dass Gottes Wort Wahrheit ist? Versteht er, dass Wahrheit objektiv existiert, ob du daran glaubst oder nicht, ob du die gut findest oder nicht, sie existiert? Und Jüngerschaft heißt, ich erlaube, dass Gottes Wahrheit, dass sein Wort Richter wird über meine Gedanken und meine Taten und meine Gesinnung, Motivation des Herzens. Das Wort Gottes steht darüber und das Wort Gottes sagt, passt oder passt nicht. Und diese Liebe zur Wahrheit ist das Grundelement für eine erfolgreiche Jüngerschaft. Dass jemand bereit ist, seine Taten oder auch seine Eigenschaften am Worte Gottes zu messen. Oder möchte er immer noch seine Sünde entschuldigen oder schönreden oder erklären oder sich vergleichen mit anderen und sagen, ja, ich weiß, das war jetzt nicht eine satte 12, aber du, so schlimm war es auch wieder nicht. Und ich kenne andere, die machen viel Schlimmeres. Hey, es geht nicht darum, was andere machen, es geht darum, was unser Jünger macht und gemacht hat und wie Gott das bewertet. Dieses Wort bekennen, Sünde bekennen, heißt ja homologio, das heißt dasselbe sagen wie. Und wie jemand über seine Sünde spricht, sagt sehr viel aus über sein Herz. Und es reicht nicht aus, nur freimütig, das können manche sehr gut, Sünde benennen, aber ohne Reue, ohne Verurteilung dessen, was sie getan haben. Aber Buße bedeutet, ich bewerte nachträglich das, was ich getan habe im Lichte Gottes. Und ich mache keine Erklärung und keine Entschuldigungen und ich sage nicht, ja, aber weißt du, die Umstände waren so und ich musste so und da ging nichts anderes als eine Notlüge. Hallo, das funktioniert bei Gott nicht. In Bezug auf Wahrheit ist er unerbitterlich. Es gibt wahr und es gibt falsch. Es gibt Gerechtigkeit und es gibt Sünde, nichts dazwischen. Kein Gemauschel. Und es braucht eine Weile, bis jemand diese Haltung wirklich versteht und akzeptiert und sagt, das ist gesund. Ich stelle mich auf Gottes Seite gegen meine Sünde. Und ich benenne meine Sünde, wie Gott sie nennt. Und ich höre auf, sie zu rechtfertigen und zu erklären und zu beschönigen und irgendwie mich rauszureden oder die Verantwortung auf andere zu schieben. Ich war ja nur so, weil meine Frau so und so. Hallo, das fängt schon im Garten an. Nicht ich, die Frau, die du mir gegeben hast. Und was macht die Frau? Nicht ich, der Teufel. Also einer schiebt auf den anderen, keiner will es gewesen sein. Keiner übernimmt Verantwortung. Und einem Jünger wird beigebracht, Verantwortung zu übernehmen für seine Taten und seinen Charakter und seine Haltung. Ja. Ist er bereit, das Wort Gottes, den ewigen, unveränderlichen, unverhandelbaren Standard des Wortes Gottes als Richter zu sehen über sich selber. Ist er bereit, sich dem zu unterordnen und sein Wesen, sein Leben, seine Vergangenheit im Lichte der Wahrheit zu bewerten? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn Menschen nicht weiterkommen, dann liegt das sehr oft daran, dass ihre Haltung zur Wahrheit nicht sauber ist. Dass sie immer noch irgendwie sich durchschlängeln wollen und rechtfertigen wollen. Die Wahrheit ist und die Hingabe zur Wahrheit ist der entscheidende Schlüssel für erfolgreiche Jüngerschaft. Gebe ich meine Schriftstelle, 2. Timotheus Kapitel 2. Vers 24, Abvers 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, lehrtüchtig, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn wir mit Menschen über Sünde sprechen, da kommen manchmal Emotionen raus, weil sie das nicht ertragen können und ertragen wollen und sie schießen dann gegen dich. Und wenn du darauf reagierst im Fleisch, ist das Spiel zu Ende. Also es ist wichtig, dass wir im Ertragen von Bosheiten wirklich stark werden und trainieren und nicht persönlich nehmen und verstehen, der schießt nur so wild um sich, weil er hat ein Problem und ich mache mir sein Problem nicht zu meinem Problem und ich werde deswegen auf seine Bosheit nicht mit beleidigt sein, mit Aggression oder mit Druck oder irgendwas reagieren, sondern sage, Herr, sieh mal, wie verzweifelt er ist, der hat ein Problem und ich mache das nicht zu meinem Problem. Das ist eine wichtige Eigenschaft eines Jüngerschaftstrainers, dass er Bosheiten ertragen kann. Ganz, ganz, ganz wichtig. Aber dann geht's weiter. Mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisend, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Um Erkenntnis zur Wahrheit zu bekommen, brauchen wir Buße. Wir brauchen diese Gesinnung. Herr, du weißt alles. Du weißt es besser, du bist Gott, ich bin nicht Gott, du hast Recht, ich habe nicht Recht. Ich will lernen, zeig du mir, hilf du mir, auch wenn es schmerzt, wenn es unangenehm ist, ich stelle mich. Das braucht es, damit der Heilige Geist Erkenntnis der Wahrheit geben kann. Und nur Erkenntnis der Wahrheit macht frei. Mir ist egal, ob der an Pornos gebunden ist oder an dämonische Spiele und Filme und irgendwas. Die Wurzel ist immer Erkenntnis der Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Und das meine ich jetzt nicht in einem theoretischen, theologischen Sinne, Erkenntnis der Wahrheit, die richtigen Dogmen runterspulen können, sondern eine Gesinnung der Wahrhaftigkeit. Eine Gesinnung, ich will echt sein, ich will nicht spielen, ich will nicht irgendwie täuschen und tricksen, ich will mich der Wahrheit stellen. Wie es im Psalm heißt, du hast Lust an Wahrheit im Innern. Nicht theologische, abstrakte Dogmen. Die können wir alle runterrasseln, passt alles. Aber ein Herz, das wahrhaftig ist, das ist das Entscheidende. Und Erkenntnis der Wahrheit führt dazu, dass sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels heraus, von welchem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das spricht von Gläubigen. Es gibt Gläubige, die sind in irgendeinem Bereich ihres Lebens gefangen vom Teufel. Und in diesem Bereich sind sie nicht frei und müssen tun, was der Teufel ihnen sagt. Das trifft zu auf jeden, der sich Pornos anguckt oder sonstige unreine Filme oder der spielsüchtig ist oder zwanghaft von Eifersucht getrieben ist oder jähzornig ist. All das sind Beispiele dafür, dass Menschen gefangen sind vom Teufel. Sie tun Dinge, die sie nicht wollen und sie verabscheuen sich dafür. Und etwas bestimmt sie, wie man heute so im Jargon so sagt, der wird vom Teufel geritten. Welcher Teufel hat dich da geritten? Ja, genau so ist das. Menschen werden in bestimmten Phasen, ja, wenn sie abgelehnt werden, dann kommt auf einmal diese ganze Empörung und diese Rache und all das heraus. Oder es kann auch sehr, sehr leise und sanft verlaufen. Rückzug, Verweigerung, ja, ist nicht aggressiv, ist nicht mit der Faust in der Tasche, aber es ist dasselbe. Es ist dasselbe. Verweigerung, Rückzug, beleidigt sein, ich mache nicht mehr mit und so weiter. Das sind verschiedene Arten, wie Menschen reagieren, aber es ist immer Sünde. Es ist immer verkehrt. Versteht ihr, wovon ich hier rede? Ist das interessant für euch? Ihr seid so still. Vielleicht ist es auch mehr, dass der ein oder andere denkt, oh Hilfe, da habe ich ja noch ganz schön, genau, es fängt mit dir an. Du sollst Jünger machen, aber du kannst ja nur Jünger machen, wenn du Jünger wirst. Ja? Ich hoffe, dass wir noch Zeit finden heute Nachmittag oder am Abend, wir müssen mal schauen, da will ich den Ring freimachen für Fragen. Das ist wirklich notwendig, dass wir hier noch praktische Fragen stellen. Aber wahrscheinlich vom Zeitplan her wird es erst nach der Abendveranstaltung sein. Da fangen wir um 18 Uhr an. Also da werden wir dann Zeit haben. Ist ja Samstag und müssen wir ja nicht Party machen, sondern da können wir ja noch ein bisschen uns aussprechen und Fragen stellen. Das will ich unbedingt, dass die Dinge, die jetzt hier offen geblieben sind oder nicht klar genug erklärt worden sind, dass die noch gefragt werden. So, wo waren wir? Also seine Gesinnung, des Jüngers Gesinnung, Einstellung zur Wahrheit ist so, so, so grundlegend wichtig. Weil auf die ein oder andere Art und Weise hat der Teufel in der Welt unser Denken verdreht, uns Gehirn gewaschen, uns Ideen und Vorstellungen gegeben, die weit weg sind von der Realität Gottes. Und ein Jünger kommt jetzt in die Ordnung Gottes, kommt in diesen Lebensstil des Reiches Gottes. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt wird es ganz, ganz, ganz spannend. Hausaufgaben. Jüngerschaft ist verbindlich. Hast du schon mal gemerkt, dass es kein Schulsystem auf der ganzen Welt gibt, das ohne Hausaufgaben auskommt? Warum ist das so? Weil die genau wissen, der Lehrer kann da schöne Vorlesungen halten über Mathematik. Und alles, was die Schüler zu tun haben, ist ihn zu bewundern für seine Kenntnisse und ehrfürchtig zu ihm aufzublicken und sagen, boah, was der alles weiß. Aber das hilft ihnen nicht, Mathematik zu lernen, sondern er erklärt bestimmte Dinge und dann gibt er Hausaufgaben. Ja, habt ihr das verstanden? Ja, okay, hier sind jetzt Hausaufgaben, mit denen du zeigen kannst, ob du das wirklich anwenden kannst, ob du es wirklich verstanden hast, was dir beigebracht wurde. Und dann noch eine Stufe schärfer, es gibt nicht nur Hausaufgaben, da kann ja auch Papi und Mutti mithelfen, es gibt Tests. Das alles gehört zu einem Schulsystem dabei, weil man weiß, Lehre ohne Rückfrage, ohne zu gucken, hat der das verstanden, wo steht er, ist sinnlos. Es funktioniert nicht. Und das ist das Problem mit Gemeinde. Es wird gepredigt, gepredigt, gepredigt und wir denken, jetzt haben sie es gehört, jetzt gehen die natürlich nach Hause und tun das. Denkste, das ist in vielen Fällen nicht so. Und deswegen müssen wir nachfragen. Ein wesentliches Element von Jüngerschaft ist, lerne die Kunst, Fragen zu stellen. Gestern hatte ich schon damit begonnen, der Gott der Bibel ist ein Gott, der Fragen stellt. Und zwar, um herauszufinden, wo wir stehen und wie es um uns bestellt ist. Nicht, weil er einen Mangel an Informationen hat. Und wir in Jüngerschaft, wir stellen Fragen. Und manchmal müssen wir peinliche Fragen stellen. Ich habe im Laufe der letzten Jahre eine ganze Reihe von jungen Männern rausgeholfen aus Pornosucht. Und da frage ich Fragen. Und eines meiner ersten Fragen ist, und wann war der letzte Porno? Ich will es wissen. Weil ich Gründe habe. Und weil ich ihm zeigen will, okay, super, das ist jetzt 3 Monate her, Halleluja. Du bist dabei. Vorher war es jede Woche, jetzt alle 3 Monate. Halleluja. Ja, und es geht weiter. Ich kenne einen Familienvater, ich weiß nicht mehr, war es nach 1 oder nach 2 Jahren. Er ruft, er hat erwachsene Kinder, ruft die Familie zusammen, sagt, hier ist eine Flasche Sekt, den machen wir jetzt auf. Jetzt stoßen wir an, wir feiern jetzt. Jetzt bin ich 2 Jahre pornofrei. Das wird gefeiert. Wir lernen, wir sind wie Leistungssportler. Wir lernen immer neue Bestzeiten aufzustellen bis zum nächsten Absturz. Das ist, was wir tun. Wenn du denkst, ich habe hier alles gesagt, jetzt musst du fehlerfrei sein und du darfst nie wieder rückfallen in deine Eifersucht, in Pornografie, in Spielsucht oder sowas. Das ist eine Illusion, das funktioniert nicht so. Wenn du jahrelang drin warst in irgendeiner Sache, du hast dein Gehirn falsch konditioniert. Sünde. Ob das unreines Zeug ist, ob das dämonische Filme sind, ob das Pornografie sind, schafft Veränderungen in deinem Gehirn. Und du musst aktiv daran mitarbeiten, durch bewusste Entscheidungen, durch neue biblische Denkweisen, indem du die Sünde so siehst, wie Gott sie sieht, indem du dich siehst, so wie Gott dich sieht und so weiter. Und du musst daran arbeiten, neue Gehirnverbindungen, neue Gehirnschaltungen aufzubauen. Es ist nicht einfach so, das ist Sünde, hast du es verstanden? Ja, dann tu es nie wieder. Und er sagt, ja, ja, und das war's dann. Das ist eine Illusion. Das funktioniert nicht mit Jähzorn oder Spielsucht oder mit irgendwas. Es ist ein Prozess. Und wir stellen immer neue Bestzeiten auf. Und das hat dieser Familienvater verstanden. Seine Kinder, seine erwachsenen Kinder wussten von seinem Problem. Er hat das freimütig bekannt. Ich habe ihn auch dazu ermutigt, hör auf, dieses Versteckspiel zu spielen. Sag, wo du stehst, was du lernen musst. Und sie wussten Bescheid und haben für Papi gebetet und nicht ihn verachtet. Und nach 2 Jahren hat er die Flasche Shampoos aufgemacht. Wir feiern jetzt 2 Jahre pornofrei. Ich sage, super, in den nächsten 2 Jahren tust du das, was du die letzten 2 Jahre getan hast oder noch ein Jahr weiter und dann feierst du 5 Jahre. Und dann ist das ein Ding der Vergangenheit. Es ist vorbei. Wir müssen das abtrainieren. Ja? Lass uns nicht denken, der hat die Wahrheit gehört, jetzt erwarte ich 100%igen Erfolg und Gehorsam und Leben in Reinheit. Das funktioniert nicht so. Das funktioniert bei dir nicht so und bei dem, den du zum Jünger machst, auch nicht. So, lass uns gnädig sein, lass uns realistisch sein. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Sünde rechtfertigen und Sünde entschuldigen. Ja? Ein wesentliches Programm oder ein Programmpunkt ist, dass wir ihm beibringen, mit Gottes Augen auf Sünde zu schauen und Sünde zu bewerten. Wir machen gerade ein Buch, ich hoffe, dass es bis zum Juli fertig wird. Das gab es schon einmal vor 20 Jahren und das ist über Heiligung. Und es fängt vorne an, 20 Gründe nicht zu sündigen. Da werden 20 gute, fundierte biblische Gründe erklärt, warum es sehr intelligent ist, von Sünde wegzukommen. Ein sehr, sehr praktisches Buch über Heiligung, über Sieg, über Sünde. Schaut auf unsere Website, das wird im Juli hoffentlich fertig sein, von Michael Braun, das heißt Geh und sündige nicht mehr. Auch ein Buch, was ich sehr, sehr empfehlen würde oder was ich als Pflichtlektüre machen würde in diesem Jüngerschaftsprozess. Ach, wir waren bei Hausaufgaben. Zum Beispiel, eins, was ich ganz oft benutze, ich sage so, damit du erstmal ein Verständnis und eine Wertschätzung von Wahrheit bekommst, du lernst jetzt auswendig Johannes 8, 31, 32. Wenn ihr meiner Rede bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich sage, das lernst du jetzt auswendig. Sagen wir mal, ich treffe mich dann alle 14 Tage. Und dann sage ich, okay, hast du ein Hausaufgaben gemacht? Ja. Ja, dann sag jetzt mal den Vers bitte. Ja, sind wir hier in der Schule? Ich sage, ganz genau, in der Lebensschule. Ich möchte ernst genommen zu werden. Ich möchte nicht, dass das nur eine Empfehlung ist. Und er sagt, ja, ja, im Prinzip hast du recht. Ich stimme dir zu, diese Aufgabe ist sehr, sehr wertvoll, aber ich muss die nicht tun. Hallo, so geht's nicht. Ja. Und dann sage ich, bitte jetzt sag diesen Vers. Oder es sind ja zwei Verse. Ja? Weil wenn jemand einen Vers auswendig lernt, die Chance, dass er vom Heiligen Geist Offenbarung bekommt, was das wirklich beinhaltet, ist wesentlich größer, als wenn er nur sagt, ja, ich weiß, da steht irgendwas über Jünger und Wahrheit und irgendwie so ähnlich ging das oder so. Ja? Bibelverse auswendig lernen ist ein wichtiges Instrument in unserer Jüngerschaft. Ja? Weil das Wort ist voller Kraft, voller Geist und Leben. Darüber werden wir dann heute Nachmittag sprechen. Und durch Hingabe an das Wort kommt er in Berührung mit der überführenden und motivierenden, freisetzenden Kraft Gottes. Durch das Wort. Und wir sind nicht die, ihn frei machen. Es ist die Wahrheit, es ist Jesus. Aber wir helfen ihm, in Kontakt zu kommen mit dieser übernatürlichen Kraft. Das ist unsere Aufgabe als Jünger. Wir haben nicht die Aufgabe, Leute freizusetzen. Bitte bürde dir das nicht auf. Du hast die Aufgabe, ihn zu motivieren, Schritte zu gehen, damit Gott endlich tun kann mit ihm, was er schon immer tun wollte. Es geht nicht darum, einen unwilligen Gott willig zu machen. Es geht darum, einen unwilligen Menschen dahin zu bringen, dass er willig wird und er sagt, okay Gott, ich empfange Gnade. Und diese Gnade setzt mich frei. Ja? So, wir sind nicht die Befreier, wir sind nur die Helfer. Ja? Aber das Werk tut der Herr. Und das sind auch übrigens nicht unsere Jünger. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Es gab schon mal eine Betonung in den 70er Jahren, so am Anfang der charismatischen Bewegung über Jüngerschaft. Und die ist dann entartet in ein extremes System von Kontrolle, weil man nicht verstanden hat, was ist die Rolle des Jüngerschaftstrainers. Und das ist dann gehörig schiefgegangen und hat keine gute Frucht gebracht. Es geht nicht darum, Menschen von uns abhängig zu machen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen Menschen zu Jesus bringen. Wir wollen Menschen in Verbindung mit Jesus bringen. Wir wollen, dass Menschen diese freisetzende Kraft Gottes in ihrem Leben erleben. Wir sind nur Helfer und wir zeigen, guck, hier ist ein Hindernis, das räumen wir so weg. Da ist ein neues Hindernis, das räumen wir so weg. Und so machst du Bahn für die freisetzende, heilende, wiederherstellende Gnade Gottes in deinem Leben. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Also Hausaufgaben, ja. Nicht nur mal einen Bibelvers auswendig lernen, damit fangen wir an, das ist gut. Ja? Aber dann zum Beispiel, okay, du machst jetzt mal ein Bibelstudium. Hier ist das Thema Furcht des Herrn. Studiere die Bibel über Furcht des Herrn. Du hast 4 Wochen Zeit und dann leg mir das vor, schriftlich. Was hast du gefunden? Was machst du damit? Was bedeutet das für dich? Was sagt dir das Wort Gottes? Wie wichtig ist Furcht des Herrn? Was bringt dir Furcht des Herrn? Wie bekommst du Furcht des Herrn? Und so weiter. Es ist für mich eines der wichtigsten Bibelstudien überhaupt. Die Furcht des Herrn. So, so, so wichtig. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Wir wollen, dass der Jünger in Freiheit kommt. Wie kommt er in Freiheit? Nicht durch Willenskraft, sondern durch die Furcht des Herrn, die eine Kraft Gottes in seinem Herzen ist. Den Willen braucht er, oh ja. Aber den Willen braucht er nicht, um stark zu werden gegen die Sünde. Den Willen braucht er, um die Trägheit und die Passivität und den Widerstand des Fleisches regelmäßig zu überwinden, um sich der Kraft Gottes auszusetzen. Dafür braucht er den Willen. Und deswegen, es gibt keine Jüngerschaft, ohne dass derjenige lernt und wir ihn motivieren und anleiten und abfragen. Eine regelmäßige, tägliche Zeit mit dem Herrn zu haben. Wer das nicht lernen will, kann den Traum von Freiheit vergessen. Das funktioniert nicht. Die Einladung, der Sog, der Widerstand der Welt, uns zur Sünde zu verleiten, prasselt auf uns ein Tag für Tag. Wenn wir nicht etwas entgegenzusetzen haben, wenn wir nicht stark werden im Herrn, wir können nicht gegen den Trend der Welt ankämpfen. Wir können das nicht. Aber mit Gott können wir das. Er ist stärker und er ist in uns und er befähigt uns und er macht uns stark und er lehrt uns zu überwinden. So, das wäre jetzt ein Thema Furcht des Herrn oder unsere Identität in Christus oder was ist überhaupt das Kreuz? Ja? Das Wesen, der Dienst des Heiligen Geistes, das sind ganz elementare Themen und die muss unser Jünger aus der Bibel kennen. Nicht, weil er mal ein Buch gelesen hat, sondern er muss das in seiner Bibel sehen. Das ist total wichtig. Ja? Und nicht, ja, irgendwie ein Prediger hat mal so und so gesagt, das interessiert mich nicht. Was sagt deine Bibel? Was hast du gefunden in deiner Bibel? Ja. Oder wir geben Bücher, gute Bücher als Aufgabe durchzuarbeiten. Das ist was anderes als lesen. Mit durcharbeiten meine ich, du betest, du sagst, Gott, das hat jemand geschrieben, der dich mehr kennt, als ich dich selber kenne. Und jetzt lehre mich das, was du ihn gelehrt hast und hilf mir zu verstehen. Komm, Heiliger Geist, lehre mich durch dieses Buch jetzt. Und dann wird angestrichen. Und dann werden nach jedem Kapitel Entscheidungen getroffen. Was mache ich jetzt mit dem, was ich gelernt habe? Was sind jetzt die Konsequenzen? Wie werde ich damit umgehen? Wie baue ich das in mein Leben ein? Wie verarbeite ich das? Das ist was anderes als ein Buch schnell durchlesen. Wirklich arbeiten mit dem Buch. Ja? Und ich weiß, das kostet Zeit. Deswegen sage ich meistens, pass auf, organisiere deine Zeit so, dass du einen Abend pro Woche hast, wo du einen Studienabend machst. Einen Abend pro Woche machst du nichts anderes, als dass du mit deiner Bibel studierst. Und zwar nicht irgendwas. Ja? Es reicht nicht aus, dass wir einem Neubekennen sagen, ja, du musst die Bibel lesen. Ich sage dir, was passiert. Und das habe ich nicht einmal erlebt, das habe ich viele, viele Mal erlebt. Der hängt hilflos, der denkt, ein Buch muss man so lesen, vorne fängt man an und hinten hört man auf. Und spätestens bei 3. Mose verzweifelt der und sagt, ja meine Güte, all diese Rituale und Waschungen und Auflagen und was der Priester alles macht, was bringt mir das, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und er sagt, ich verstehe das nicht, das soll mir helfen im Alltag, das hilft mir überhaupt nicht, das verwirrt mich. Das Alte Testament kannst du nur vom Neuen her verstehen und lesen und dann siehst du Christus im Alten Testament. Deswegen fängt es an mit dem Evangelium und dann Apostelgeschichte und dann ausgewählte Briefe. Und wir geben vor, was er durcharbeitet. Was? Genau. Gerade neulich wieder ein Gespräch mit jemandem, hilflos im Geschlechtsregister stecken geblieben, in Chronik, und sagt, meine Güte, ich habe es aufgegeben. Also du sagst, Bibellesen ist wichtig, aber ich verstehe hier gar nichts und ich weiß nicht, was das mit meinem Leben zu tun hat. Ja. Und wir müssen Jesus sehen in der Bibel. Wir müssen das Wesen Jesu, die Absichten Jesu sehen. Wir müssen die Erlösung sehen, wir müssen das Kreuz sehen. Und von daher können wir dann zurückgehen und dann sehen wir so viele Hinweise auf Jesus im Alten Testament. Ja. Und wir müssen sicherstellen, dass unser Jünger, dass er lernt, die Bibel zu lesen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Weil da gibt es auch einen religiösen Geist. Und besonders Leute, die anfällig sind für Verdammnis und destruktive Gedanken, die kommen dann auf solche Stellen wie, er suchte die Buße und mit Tränen und er fand sie nicht. Und dann denken sie, sie sind jetzt auch verloren und sie sind auch irgendwie von der Liste genommen und Gott hat sie verworfen und so weiter. Der religiöse Geist, der Anklage und der Verdammnis will einem Neubekehrten beistehen beim Bibelstudium. Und das müssen wir verhindern. Und wir sagen, hey, du schaust Jesus an, du schaust die Gnade an, du schaust an das Herz des Vaters, du studierst Lukas 15 und sagst, das ist die Gesinnung Gottes. Er steht mit offenen Armen für die, die Buße tun. Ja? Und er verdammt nicht und er sagt nicht, du hast das gemacht und jetzt bleib mir weg und das war deine letzte Chance und jetzt weg. Gerade neulich rief mich wieder einer an, der auch gerade so im Jüngerschaftsprozess ist. Ja? Er hört eine Stimme und er sagt, du hast das und das gemacht, jetzt bist du verworfen. Und er hat nicht realisiert, dass das der Teufel war. Und war in Panik und ruft an und sagt, hey, was mache ich jetzt damit? Ja? Tatsache, ich habe ja wirklich das und das gemacht. Und jetzt kommt diese Stimme, du bist jetzt verworfen für immer. Ich sage, hallo, das ist nicht die Stimme der Gnade. Das ist nicht die Liebe Gottes. Das ist der Teufel, der dich verklagen will. Und wir bringen dem Jünger bei den Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Total wichtig. Verdammnis mag auf wirkliche Versäumnisse und Fehler und Sünden hinweisen, aber sagt, das war's, du hast es vergeigt, geh weg. Ich will dich nicht mehr. Keine Chance mehr, du hast es verpasst. Überführung sagt, das war total verkehrt. Du hättest es nicht tun dürfen, aber jetzt komm und ich helfe dir, das zu überwinden. Ich helfe dir, da wo du schwach warst, wo du immer gefallen bist, jetzt stark zu werden. Das ist das Herz Gottes. Der Teufel kann richtige Dinge hervorbringen aus deiner Vergangenheit, aber er verdammt dich. Und er sagt, du hast keine Chance mehr, du hast es verpasst. Gott hat so viele Male gesagt, du hast es nicht gehört, das war's jetzt. Das ist eine wichtige Lektion, den Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis kennenzulernen. Eine ganz wichtige Sache. Und überhaupt in diesem Beispiel, unser Glaube gründet sich auf das Wort und nicht auf Stimmen, die wir hören. Und nicht auf Gefühle und Eindrücke, die wir so haben. Wir mögen nachher, wenn wir reifer geworden sind und in Einklang mit dem Heiligen Geist kommen, wir mögen auch Eindrücke und Empfindungen und Sichtweisen übernatürlich bekommen vom Herrn und wissen, wie Gott bestimmte Dinge sieht. Aber am Anfang, es geht nach dem Wort und nicht nach Gefühle. Ja? Und wir bringen dem Jünger bei, pass auf, das ist die Ordnung. Fakten erkennen, ergreifen, glauben und dann erleben. Viele wollen was erleben, bevor sie Fakten erkannt und ergriffen haben. Das kann nicht funktionieren. Erst kommen die Tatsachen, dann kommt der Glaube und dann kommt die Erfahrung. Ist eine uralte Geschichte, aber viele Neubekehrte fallen darauf rein und sie suchen Erfahrungen. Und die Erfahrungen bleiben aus und dann schließen sie daraus, dass sie total daneben sind und verkehrt sind. Weil wenn sie richtig werden, würden sie ja die richtigen Erfahrungen machen. Und sie benutzen das alles, um sich in die Pfanne zu hauen. Das ist nicht konstruktiv. Das ist nicht, wie Gott denkt. Ja. Und Tatsachen, Glaubenstatsachen kennenzulernen, darüber werden wir noch später sprechen, wenn wir über das Wort sprechen, dann sehen wir, dass das wirklich ein ganz wesentliches Element ist. Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit? Oder? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Aber wir sind im Seminar, wir sind hier, um zu lernen. Und wenn es dir zu langweilig wird, du kannst rausgehen und eine rauchen, ist mir egal. Aber ich mache hier noch zu Ende, weil wir sonst nachher dann da nicht den Anschluss kriegen. Ja. So, ich war bei Hausaufgaben, da muss ich ein bisschen mehr zu sagen. Wir machen Buchvorschläge. Und wir machen nicht nur konstruktive Vorschläge, sondern wir sagen auch, pass auf, du bist jung, du bist unerfahren, du hast keine Unterscheidung. Geh nicht auf eigene Faust in YouTube spazieren und zieh dir jedes Zeug rein, was irgendwie interessant ist. Und 20 Gründe, warum Jesus in 1980 wiederkommt, ist schon vorbei. Ja, das brauchst du nicht mehr anzugucken, ja, weil er ist nicht wiedergekommen. Also war das nicht vom Herrn. Punkt. Ja. Ich habe ein Buch, 20 Gründe oder 100 Gründe, warum Jesus 1984 wiederkommt. Ja, und 85 gab es die zweite Auflage dann. Ja. So ein Blödsinn brauchen wir nicht. Das frisst unsere Zeit und das hilft uns nicht weiter. Und wir geben eine Liste von gesunden, stabilen, biblisch fundierten Diensten, die man sich anguckt, wenn man schon bei YouTube unterwegs sein will. Und alles andere ist Tabu für unseren Jünger. Ja, wie wollen wir dem jetzt vorschreiben, was der im Internet surfen darf oder nicht? Hallo, wenn er klug ist, wenn er Jüngerschaft versteht, wenn er anerkennt, er hat keine Unterscheidung. Dann sagt er, danke, dass ich deinem Rat mehr vertrauen kann als meiner Neugier. Danke, dass du mich bewahrst vor lauter dummen Zeug. Ja? So, wir schreiben nicht etwas vor, sondern wir sagen, hey, es gibt gesunde Lehre und die bringt gesunde Gläubige hervor. Und es gibt kranke Lehre und was denkst du, was die tut? Die bringt kranke Gläubige hervor. Was möchtest du? Triff eine Wahl. Gesund oder krank? Ja, ich will gesund werden. Super, dann hör auf meinen Rat. Hier sind gesunde Dienste, von denen du schöpfen kannst, ohne Nebenwirkungen. Ja? Und wenn er sich darüber hinwegsetzt, dann zeigt er nur seinen Stolz. Mein Jüngerschaftstrainer, der kann mir erzählen, was er will. Ich weiß besser. Es kommt raus. Ich sage es dir, es kommt raus. Weil ich frage, was hast du angeguckt letzte Woche in YouTube? Erzähl mir, mach mir mal eine Liste. Was hast du geguckt? Ja, weiß ich nicht mehr. Ich sage, dann guck mal in deinen Verlauf und sag mir mal. Ja. Ich weiß, das klingt für die, die nicht ein gesundes Verhältnis von Autorität haben, das klingt nach Kontrolle. Und da sind dann die Bedenken. Aber bitte vergiss nie, die Jüngerschaft beginnt, indem er zu dir kommt und sagt, ich brauche Hilfe. Ich will trainiert werden. Ich brauche Anleitung. Und er darf zu jedem Moment, wo es ihm zu eng wird, wo es ans Eingemachte geht, wo er sagt, nee, das wird jetzt zu persönlich, das wird zu heikel, darüber kann ich nicht sprechen, er darf jeden Punkt, an jedem Punkt dieses Prozesses auschecken. Er darf sagen, du, sorry, hier ist eine Grenze, da mache ich nicht mehr mit. Ich sage, ist in Ordnung, legen wir das Projekt aufs Eis, ich bete weiter für dich, ich werde dich nicht irgendwie bestrafen mit Liebesentzug. Wir bleiben dran, vielleicht nach 4 Wochen, vielleicht nach 3 Monaten merkst du, du brauchst doch weiter Anleitung und dann kommst du und dann machen wir weiter. Das Gleiche auch, wenn jemand chronisch sich weigert, seine Hausaufgaben zu machen. Wenn jemand seine Hausaufgaben nicht macht, dann frag bitte, und warum hast du es nicht gemacht? Und dann lass dich nicht zufriedenstellen mit so einer Antwort wie, ja, es hat nicht geklappt. Ich sage, wer ist es? Was meinst du mit, es hat nicht geklappt? Hast du verstanden, dass ich von dir erwartet habe, dass du diese Aufgaben machst? Ja, schon, aber. Und dann kommt nämlich raus, was das Problem ist. Er fand andere Sachen interessanter und wichtiger und hatte dafür mehr Interesse. Mit anderen Worten, da fehlt es an wirklich Respekt und an Wertschätzung und an Verständnis, was die Aufgabe des Jüngerschaftstrainers und des Jüngers ist. Ja? Vergleich das immer mit einer Ausbildung, mit einem Lehrlingsverhältnis. Da sagt der Geselle so, das ist die Praxis, jetzt Theorie und hier ist ein Buch, ein Handbuch über was weiß ich und das arbeitest du bitte durch. Da kannst du auch nicht sagen, ja, das fand ich nicht so interessant. Wie du das findest, ist dem Gesellen vollkommen egal, er möchte, dass du es tust. Verstehst du? Und das Interessante ist, der Geselle hat überhaupt keine Skrupel und hat überhaupt keine Vorbehalte. Auweia, ich habe dem jetzt den Eindruck gegeben, ich erwarte tatsächlich, dass er dieses Buch liest. Auweia, wie streng ist denn das von mir? Ich muss dem doch seine Freiheit lassen. Hallo, die Freiheit ist, er hat sich entschieden, er will diese Lehre machen und meine Freiheit ist, ihm das alles beizubringen, was er lernen muss. Und dazu gehört Hausaufgaben und Gehorsamschritte. Wenn wir den Punkt verpassen mit den Hausaufgaben, ja, dann wird das ganze Ding in sich zusammenfallen. Der wird schnell merken, ob wir das ernst meinen oder nicht. Ich kann mich erinnern, in der Schule haben wir einen Lehrer gehabt, der war eine Null. Keiner hat ihn respektiert. Wir haben geschwatzt und dann hat er immer Strafarbeiten verteilt. Ja. 5 Seiten das und das abschreiben. 10 Minuten später hast du schon wieder 10 Seiten. Und er hat immer draufgelegt und hat das nie kontrolliert. Niemand hat den ernst genommen. Das war ein Witz, eine Witzfigur. Niemand hat den ernst genommen. Wenn du ernst genommen werden möchtest und du deinen Jünger ernst nimmst, dann kontrolliere die Hausaufgaben. Sonst brauchst du keine Hausaufgaben zu geben. Und ich weiß, das klingt für manche so krass. Ja? Aber das ist ein normaler Lernprozess. Und da ist die Parallele, ob du Bäcker werden willst oder ob du ein Jünger Jesu werden willst. Die werden Aufgaben gestellt und die übernimmst du und die machst du. Und natürlich gibt es Situationen, wo wirklich es kam alles zusammen, Krankheit und dies und das und jenes und lauter Dinge. Und dann hat es wirklich mal nicht hingehauen. Kein Problem. Aber du wirst schnell feststellen, ob das eine chronische Haltung ist, ob das immer so ist oder ob es in 3 Jahren 2-mal passiert ist. Das wirst du schnell feststellen. Ja? Und akzeptiere keine dummen Entschuldigungen. Es hat nicht geklappt. Ich sage, bitte, wer ist es? Erklär mir das. Bis er auf den Grund kommt und sagt, ja, ehrlich gesagt, ich habe deine Hausaufgabe nicht so ernst genommen. Ich habe andere Prioritäten gehabt. Ja, genau, jetzt sind wir bei der Wahrheit, Prioritäten. Du machst dein Ding und das funktioniert nicht. Und wenn jemand chronisch seine Hausaufgaben nicht macht, dann sagst du, pass auf, wir müssen mal nochmal darüber sprechen, was ist ein Jünger? Was hat das mit Gehorsam zu tun? Was hat das mit Pflichterfüllung zu tun? Und überleg noch einmal, ob du das wirklich willst. Und wenn sein Verhalten zeigt, er will das nicht wirklich, dann hab den Mut, diesen Jüngerschaftsprozess auf Eis zu legen. Sag, pass auf, ich sehe, du hast noch nicht verstanden, worum es geht. Du nimmst das nicht ernst, was ich dir an Aufgaben gebe. Und jetzt machen wir mal einen Cut und legen das auf Eis. Ich liebe dich, ich bin für dich, ich will weiter, dass du in die Reife kommst, ich bete für dich. Und wenn du bereit bist, wirklich für Jüngerschaft, dann melde dich und dann machen wir weiter. Aber wir spielen keine Spiele. Ja, das ist wichtig. Ja. Die Bibel sagt, wie kann jemand sagen, er liebt Gott, wenn er den Bruder nicht liebt? Na, Johannes. Und als Analogie kann ich auch sagen, wie kannst du sagen, du gehorchst Gott, wenn du nicht mal deinem Jüngerschaftstrainer in den simpelsten Dingen gehorchen kannst? Erzähl mir nichts von Gehorsam. Das ist dummes Zeug. Ja, ein Gott, der weit weg ist, zu lieben, das können wir alle. Aber es ist nur dann echt, wenn wir auch lernen, den Bruder und die Schwester zu lieben. Und so ist auch mit Gehorsam. Ja, so Gehorsam ist ein wichtiger, wichtiger Schlüssel. Andere wichtige Frage, auf die wir kommen müssen, die wir anschauen müssen. Mit welchen Menschen hat unser Jünger, nicht unser Jünger, sondern der, den wir zum Jünger Jesu machen, mit welchen Menschen hat der Gemeinschaft? Schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten, sagt das Wort Gottes. Ja? Wenn er sagt, ja, da ist mein halbbekehrter Freund und der ist in Nöten und um den muss ich mich kümmern und da muss ich viel Zeit verbringen. Ich sage, hallo, du hast nicht die Vollmacht und die Weisheit und die Kraft und die Liebe, dem zu helfen. Jetzt geht es darum, dass dir geholfen wird und du kappst das jetzt. Du musst nicht irgendwie dich gegen ihn stellen, aber du hast für Menschen, die Spötter sind, die sagen, ach du mit deinem Jesus, du hast keine Zeit mit denen zu verbringen. Punkt. Ja, aber wir müssen die lieben. Ich sage, du lernst erstmal Gott zu lieben und dann lernst du Menschen, die ungläubig sind, zu lieben. Bitte verwechsel nicht die Reihenfolge und versuche nicht als Drittes was zu lernen, was noch gar nicht dran ist. Wir sind klar und durch unsere Fragen kommen all diese seltsamen Kompromisse und Umwege und Schleichwege und das kommt alles ans Licht. Der Heilige Geist ist ganz klar und er wird durch dich klar und du fragst Fragen. Mit wem beschäftigst du dich? Wer sind deine Menschen, mit denen du dich umgibst? Du brauchst Menschen, die im Glauben weiter sind als du, die dich anspornen, die dich herausfordern, die dich motivieren, die dich bestätigen auf deinem Weg der Nachfolge. Du brauchst nicht Leute, die selber in Sünde leben, mutwillig, und die dich runterziehen. Nicht du ziehst die hoch, die ziehen dich runter. Glaub es mir. Ja? Paulus sagt, schlechte Gesellschaft verderben gute Sitten. Das ist 1. Chronik 15, 33. Und Psalm 1 sagt, wir sollen nicht im Kreis der Spötter sitzen. Das sind diese Halbchristen, die sagen, ach du mit deinem Jesus. Und man kann es auch übertreiben mit dem Glauben. Und jetzt fängst du auch noch an zu fasten, sag mal, spinnst du komplett. Ja. Ach, Fasten habe ich noch gar nicht angesprochen. Gut, dass ich... Ja, ein Jünger lernt zu fasten. Regelmäßig. Immer wieder mal. Weil Jesus redet von einigen Grunddingen des Reiches Gottes. Immer wenn ihr betet, und dieses Wort wenn heißt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, nicht falls es mal passiert. Ja? Im Deutschen haben wir wenn als zeitlich und als konditional, falls. Ja? Aber Jesus sagt wenn, zeitlich, wenn. Immer wenn ihr betet, immer wenn ihr fastet, immer wenn ihr gebt. So, das sind drei grundlegende Disziplinen eines Jüngers, die zum Lebensstil im Reich Gottes gehören. Und dann hörst du solche Antworten wie, ja, nee, mit Fasten habe ich es nicht so, weil wenn ich faste, kriege ich Kopfschmerzen. Ach so, und das ist jetzt die Entschuldigung, warum du jetzt nicht fasten musst. Ich sage dir, fang an zu fasten, deine Kopfschmerzen werden aufhören. Ja, ja, also mit Fasten, das finde ich aber krass. Ja, Jesus ist krass. Wir haben es hier mit dem Jesus der Bibel zu tun. Er hat gefasst und er will, dass du fastest. Ja? Er sagt zur Gemeinde, ja, wenn der Bräutigam weg ist, dann werden sie fasten. Er schaut in die Zukunft der Kirchengeschichte und sagt, die, die mich kennen, die mich lieben, die mich suchen, die werden fasten. Ja, aber meine Eltern finden Fasten extrem. Mir ist egal, wie deine Eltern das finden. Wir reden hier von Jesus und wie Jesus das findet. Für Jesus ist Fasten normal. Ja, was meinen Sie mit Fasten? Ich sage ganz einfach, nicht essen. Und viel trinken. Es gibt auch so bei Teenies so dieses Gummibärchenfasten oder sowas, ja. Oder Schokoladefasten oder so, ja. Aber ich rede von wirklich auf feste Nahrung verzichten. und dann nicht irgendwie dickflüssige Smoothies trinken oder sowas, sondern Wasser oder Tee oder meinetwegen Kaffee, ja? Aber nicht flüssige Nahrung zu sich nehmen. Ja, ich habe schon mal versucht und gegen Abend bin ich fast kollabiert und dann musste ich was essen. Ich sage, gut, das nächste Mal, dann sage ich, lieber kollabiere ich, als dass ich mein Vorhaben aufgebe. Und im Übrigen, erst ab dritten Tag Fasten macht es Spaß. So mal ein bisschen probieren von mittags bis abends, das ist kein Fasten. Das funktioniert auch nicht. Ja? Und am Ende des zweiten und am dritten Tag, dann hebst du ab und dann macht es Spaß. Also nimm dir am besten gleich vor, 3 Tage zu fasten, damit du den Genuss des Fastens erlebst. Oh, wenn ich faste, sterbe ich. Siehst du, das ist dein Problem? Du hast ein mentales Problem. Du denkst, es muss dir schlecht gehen, wenn du fastest. Es gibt nicht Christen, die fasten 40 Tage. Aus religiösen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen oder so. Erzähl mir nicht, ja, du, das überlebst du nicht. Jesus gibt dir keine Gebote, die du nicht überlebst. Das ist Quatsch. Ja? Fasten ist wirklich extrem wichtig, um in neue Dimensionen der Gegenwart Gottes zu kommen, das Licht Gottes zu bekommen, Klarheit zu bekommen, in die Kraft des Geistes hineinzukommen. Das ist wirklich ein wichtiges Element. So, was haben wir noch hier? Jesus bekennen im Alltag. Ich sage, wissen deine Arbeitskollegen, dass du Christ bist? Ich sage nicht, du sollst sie voll predigen in jeder Arbeitspause. Bloß nicht, tu das ja nicht. Ja? Sondern du bringst das Wort da, wo eine offene Tür ist, wo du siehst, Menschen sind empfänglich und du lässt dich leiten vom Heiligen Geist. Aber jeder in deiner Umgebung, dein Nachbar, dein Arbeitskollege muss wissen, dass du Christ bist. Verbirg das nicht, versteck das nicht, erkläre deutlich, wer du bist und zu wem du gehörst und an was du glaubst. Ja. Verbindliche Teilnahme am Gemeindeleben. Kommst du zum Hauskreis, wenn du Lust hast? Oder andersrum, wenn du von der Arbeit kommst und sagst, ach, ich bin heute so kaputt, ich kann heute nicht. Ist das der Grund, warum du den Hauskreis ausfallen lässt? Jeder, der eine andere Gesinnung hat und weiß, was der Segen des Überwindens ist, kann sagen, das habe ich x-mal erlebt, ich komme kaputt von der Arbeit und alles, die mir sagt, heute schaffe ich keinen Hauskreis, aber ich gehe hin, weil ich mich verpflichtet habe, wenn ich nicht auf Intensivstation liege oder krank zu Hause, ich gehe zum Hauskreis und am Abend gehst du nach Hause und sagst, wow, wie gut, dass ich da war und du bist erfrischt und ermutigt und sagst, es war gut. Ja? So lebt unser Jünger nach Lust oder nach Festlegung. Sagt der Hauskreis ist wichtig, ich bin da. Außer wenn ich in Urlaub bin oder liege im Kreissaal oder auf Intensivstation. Ansonsten bin ich da. Da muss ich nicht fragen, hey, ist es heute dran mit dem Hauskreis? Das muss ich nicht fragen. Weil solche Fragen wird das Fleisch schnell beantworten, bevor der Geist reden kann. Ja, so ist es. Praktisches Dienen. An welcher Stelle übernimmt unser Jünger einen Teil seiner Verantwortung gegenüber der Gemeinde? Reinigungsdienst, Klos, Teppichsaugen, Pflanzen. Na, Pflanzen habt ihr nicht. Die brauchen keine Pflege. Praktische Dinge, wo du dich einbringst, wo du Teil bist der Gemeinschaft und Verantwortung mit übernimmst und rauskommst aus dieser Haltung des Konsumierens. Ja? Finanzen, Geben des Zehnten. Wir lehren über Zehnten. Ich glaube an Zehnten. Und erzähl mir nicht, das ist Altes Testament. Du sollst nicht töten, das ist auch Altes Testament. Ist es heute ungültig? Hallo. Die Latte ist nur höher gelegt im Neuen Testament. Ja? Und deswegen nach dem Zehnten fängt das Geben an. Ja? Fang mal an mit dem Minimum. Und dann gucken wir von da, wie sich das alles entwickelt. Ja? Und ich will solche Ausreden nicht hören, ja, ich habe so wenig Geld, ich kann mir das nicht leisten. Ich sage, du hast überhaupt nicht verstanden, was Zehnte ist. In deinem Denken, ein armer Gott braucht dein Geld. Zehnte ist, ein reicher Gott will dir Anteil geben an seinem Geld. Das ist Zehnte. Weil du schaffst eine Glaubensgrundlage, wie Gott gesagt hat, bring den Zehnten in voller Höhe und dann prüft mich. Und dann kannst du dich hinstellen und sagen, Gott, du weißt, ich hätte mir gerne dies und jenes extra geleistet, konnte ich aber nicht, weil ich wollte meine Verpflichtung erfüllen, wollte die mit dem Zehnten ehren. Und jetzt habe ich eine Grundlage. Du segnest mich jetzt. Wir sind seit 25 Jahren so dermaßen gesegnet mit Finanzen, weil wir Gott ehren von allem, was wir geschenkt bekommen. Von allem, nicht nur was das Gehalt angeht oder irgendwelche anderen, von allem, was wir bekommen. Der Zehnte und mehr gehört dem Herrn und wir ehren ihn damit. Und wir tun das, weil wir eine Unabhängigkeitserklärung machen vor der unsichtbaren Welt. Mammon regiert diese Welt, aber du bist Kind Gottes, du bist im Reich Gottes und du bist nicht in diesem Mammon-System dieser Welt, sondern du zeigst mit Geben, dass du von Gott lebst und dass Gott deine Quelle ist. Das ist so, so, so wichtig vor der unsichtbaren Welt. Und Gott ehrt das. Ja. Und wenn einer sagt, ich kann mir nicht leisten, den Zehnten zu geben. Ich sage, meine Gesinnung ist, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Weil für meine Projekte und für all das, was ich tue, Buchprojekte, Reisen und so weiter, Flugtickets, ich brauche Geld, manchmal viel Geld. Das habe ich aber nicht, aber er hat. Und ich habe einen reichen und großzügigen Gott. Was für eine Kombination. Besser geht es ja gar nicht. Reich und großzügig. Also das ist ja das Optimum. Wenn der reich wäre und knauserig wäre, wäre dumm. Ja? Wenn er willig wäre, aber arm wäre, wäre er auch dumm. Ja? Aber er ist reich und großzügig. Oh, Halleluja, er liebt es zu geben. Er liebt es. Ja, das habe ich aber noch nicht erlebt. Ja, mit dieser knauserigen Haltung wirst du es nie erleben. So wie wir mit Geld umgehen, überhaupt die ganzen elementaren Bereiche des Lebens. Geld, Zeit, Sex, Arbeit, das sind die Dinge, wo die Ordnung Gottes rein muss. Das sind die Dinge, wo wir zeigen, leben wir nach der Musik der Welt oder leben wir nach dem Reich Gottes. Wenn da nicht die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird, ist es alles nur ein Spiel. Weil das sind die Dinge, die das Leben bestimmen, ihr Lieben. Beziehungen, Sex, Geld, Arbeit, das sind die Elemente des Lebens. Und Gott hat Vorstellungen über all diese Dinge. Und er will, dass wir dort uns nach seinen Prinzipien richten. Also geben, dienen, vergeben. Vergeben ist so extrem wichtig. Und wir tun es nicht so, wie ich es früher gemacht habe. Ja, dann in meinen Anfängen, dann sage ich ja, und wie sieht es aus? Hast du deinem Vater schon vergeben? Ja. Ja, die meisten Christen wissen, wie sie antworten sollten. Das ist das Problem. Ja. Heute frage ich solche Fragen nicht mehr, sondern so ganz beiläufig, ach, erzähl mal was von deinem Vater. Also, dass du jetzt von dem anfängst. Weißt du, bis jetzt war ein schönes Gespräch und jetzt aber in mir steigt alles auf. Und ich sage dir also, wenn ich nur an den denke, da kriege ich so einen Hals. Alles klar, danke für die Antwort. Ich habe verstanden. Ja. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Bring den zum Reden. Frag die richtigen Fragen. Und dann weißt du, wo er steht. Und dann weißt du, was die Schritte sind, die er zu gehen hat. Ja? Okay, dann kommen wir jetzt mal hier zum Schluss. Also, da haben wir eine Fülle von Dingen, auf die wir achten wollen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Führung des Geistes. Deswegen beten wir für diesen Jünger, den wir da anleiten sollen. Wir bereiten uns vor, wir bekommen das Herz Gottes für ihn und wir lernen in der Art und Weise Gottes zu reagieren. Gott widersteht dem Stolzen und gibt dem Demütigen Gnade. Und wir sind Nachahmer Gottes und wir gehen mit ihm auch so um, wie Gott mit ihm umgeht. Und wenn der uns frech und stolz und arrogant daherkommt, und da seine Unabhängigkeit betont, wir geben ihm Feedback, sagen, schau mal, das ist nicht die Gesinnung Christi, das ist wieder dein altes, ich will aber und niemand kann mir. Ich sage, damit kommst du nicht weit bei Gott. Ja? Und wir geben Feedback, wir jetzt zeigen ihm, das ist, was du jetzt gerade zeigst, das ist, was in deinem Herzen ist. Wie sieht Gott das? Was denkt Jesus darüber? Was willst du machen mit dieser Haltung? Möchtest du die behalten? Möchtest du Recht haben in unserer Beziehung oder möchtest du lernen? Was möchtest du? Ja? Und niemals lass dich provozieren. Niemals reagiere auf das Fleisch im Fleisch. Das funktioniert nicht. Ja? Das hatten wir schon vorhin. Geduldig sein im Ertragen von Bosheiten. Und wenn wir diese Leitlinie sehen, vor Augen haben, für denjenigen beten und ihn dann begleiten, uns regelmäßig treffen, vielleicht ganz am Anfang sogar einmal die Woche. Das muss nicht lange sein, das kann eine Stunde sein oder das reicht. Ja? Dann 2 Wochen später, dann, wenn er merkt, er hat verstanden, was die Spur ist und wie er läuft, vielleicht dann alle 4 Wochen oder so. Ja? Aber wir bleiben dran und wir beten für den Betreffenden. Unser Ziel ist, er soll wirklich in tiefere und tiefere Beziehung mit dem Herrn kommen und soll die freimachende Gnade erleben. Durch diese Disziplin, die er selber erwählt hat. Bitte, das will ich noch einmal betonen, weil ich weiß, an manchen Stellen, da zuckt ihr und denkt, ja, kann man sowas machen? Das ist ja viel zu streng und viel zu straff. Ja? Güte und Strenge Gottes ist ein Paket. Weil Gott gut ist, ist er streng. Und er ist streng und er ist gut zugleich. Und er hat gute Absichten und er weiß den Weg in die Freiheit. Und du bist nur ein Instrument Gottes, um ihm konkret zu zeigen, wie der Weg in die Freiheit aussieht. Nämlich, dass er sein Kreuz nimmt, dass er sein Fleisch kreuzigt. Ja, wie das Paulus sagt, Galater 5, 24, die Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Lüsten und Begierden. Das ist ein Jünger, der sein Fleisch gekreuzigt hat und durch die Gnade Gottes in dieser Haltung bleibt. Ich bin erlöst, ich bin befreit, ich kann tun, was ich will und ich will das tun, was Gott will. Und ich lasse mich nicht mehr von Gefühlen, von Gedanken, von falschen Wünschen prägen, sondern ich lasse mich prägen von der Wahrheit, weil die frei macht. Und das habe ich erwählt und das lerne ich. Halleluja. Okay, soweit erstmal. Jetzt machen wir Komma. Heute Nachmittag geht es dann weiter. Und da gehen wir dann mehr auf die ganze wichtige Thematik des Wortes ein. Ich weiß, das war jetzt ganz, ganz viel. Viel Information, vieles zum Schlucken, vieles zum Hilfe, ist das wirklich so? Das kannst du alles in deiner Bibel nachlesen und du kannst auch das Konzept mit vielen Schriftstellen, die ich jetzt auch ausgelassen habe, irgendwie noch einmal anschauen, lass es alles verdauen und gut erstmal. Heute Nachmittag geht es weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit, seid gesegnet.